Hallo zusammen, hier ist wieder euer SEO-Haus in der Interview Edition. Spannende Gäste, spannende Stories mit Jens Hautrath, SEO at its best. SEO-Haus, stay tuned.
So, hallo zusammen, hier ist wieder euer SEO-Haus in der ersten Ausgabe 2021 und ich habe gleich zwei fantastische Gäste da, die sich dann kurz vorstellen werden, und zwar Stefan und Stefan.
Hi.
Ja, servus.
Supi, dann würde ich doch sagen, fangen wir mal so gegen das Alphabet an und beim Herrn Walcher.
Okay, also ja, Stefan Walcher aus München. Hallo, servus. Genau, ich bin Head of SEO bei der DIVA.E hier in München, große Agentur, großen SEO-Bereich. Ja, wer mich noch nicht kennt oder mich noch nicht sprechen gehört hat, ich habe so im SEO eigentlich ein bisschen alles das gemacht, was man so machen kann. Ich war mal bei Microsoft als Inhouse-SEO und bei der Suchmaschine Bing, war dann bei Catbird Seed als in der SEO-Beratung, dann bei der 1&1, dort mit dem fantastischen Markus Walter zusammengearbeitet und dann bei OnPage.org, jetzt Write. Und ja, jetzt seit 4 Jahren bei der DIVA.E und bin sehr, sehr glücklich, dass ich jeden Tag SEO machen kann. Servus.
Schon 4 Jahre, meint ihr irgendwie, das wären nur 2 oder so, weil echt Zeit vergeht so schnell.
Das passiert so im Alter, Jens. Da möchte man ganz gern, dass die Zeit dann nicht mehr so schnell verläuft.
Ach, jetzt können Sie erstmal Feller weinen, bis wir wieder alle rausdürfen.
Das stimmt, ja. Genau.
Genau. Absolut schön. Absolut schön. Ja, und natürlich auch bekannt als deutscher, als einziger deutscher Bing-Nutzer.
Ja, allerdings, genau. Also. Ich glaube, es sind ein paar mehr, aber ja, ich nutze sehr gerne Bing und finde es auch sehr, sehr spannend, was da auch immer wieder ja für Funktionen kommen und so. Wobei natürlich am Ende des Tages wird gegoogelt.
Ja, deswegen ist auch die meisten Anfragen bei Bing, glaube ich, Chrome runterladen oder so.
Vielleicht.
Exakt, genau. So, Stefan, dann zu dir. Du bist ja jetzt auch schon ein alter Hase im Geschäft.
Ja, dankenswerterweise durfte ich ja bei dir damals im SEO-Kurs meine Grundfähigkeiten erstmal lernen. Genau, bin dann damals nach Berlin gegangen, von Darmstadt aus, habe hier von 2012 bis jetzt Mitte letzten Jahres meine eigene Agentur gehabt, Trust Agents, mittlerweile in Depth aufgegangen und habe mir jetzt seit Mitte des Jahres eine Auszeit gegönnt und bilde mich in diversen Themen fort, baue ein bisschen an Tools und schreibe halt Artikel und spreche auf Konferenzen. So, das ist aktuell das, womit ich meinen Tag so fülle.
Ja, genau. Da hast du ja auch, glaube ich, vor 3 Monaten so ein schönes Chrome-Extension rausgehauen. Hat mir auch schon mal vor 3 Monaten erwähnt. Aber jetzt, wo du da bist, kannst du ja selber noch mal 3 Worte zu sagen.
Genau. Es gibt ein Plugin von mir für alle gängigen Browser. Das heißt SERP Keyword Scraper. Was ihr da machen könnt, ist einfach eine Suchanfrage bei Google stellen und dann habt ihr einen Tastatur-Shortcut oder klickt aufs Logo drauf und dann ziehen wir alle Keywords halt raus, die auf dieser Ergebnisseite drauf sind. Also egal, ob es in Suggest drin ist, ob das ähnliche Suchanfragen sind, diese Nutzerfragen, all das, was letztendlich so dargestellt wird, um einem selbst so ein Gefühl zu geben, was suchen die Leute rund um dieses Thema eigentlich und wie kann ich vielleicht meinen Content noch anreichern oder wo brauche ich halt einfach neue Landingpages, weil es eine andere Nutzerintention ist. Einfach SERP Keyword Scraper suchen, dann findet ihr es.
Exakt, genau. Ansonsten hängen wir sowieso in die Shownotes rein und dann haben wir es da auch nochmal verlinkt. Aber ist natürlich ein wirklich kleines, praktisches Tool. Also gerade für jeden, der so irgendwie die Themenrecherche sitzt und sagt, okay, was gibt's jetzt eigentlich zu Salzwasser-Aquarium Wichtiges? Einfach mal googeln und auf den Button drücken.
Perfekt.
Genau, cool. So, Thema heute wird Wissen sein. Was erwarten wir uns denn eigentlich für 2021? Was kommt da so auf uns zu? Ich habe mal so ein paar Stichpunkte aufgeschrieben und ich denke mir, ein Thema, was jetzt gerade sehr viral geht, relativ stark, ist das ganze Thema Core Web Vitals, wo ja Google gemeint hat, das soll ab Mai dann auch relevant werden für den, also im mobilen Bereich, ranking-relevant werden. Aber es ist natürlich die Frage, was genau glaubt ihr, wie ranking-relevant kann denn dieses Core Web Vitals werden?
Ich dachte eben, als du mit C angefangen hast, dass du erstmal Clubhouse sagst, aber gut, dann sind wir bei den Core Web Vitals gelandet, auch nicht schlecht. Ja, wie wichtig wird's? Also wir haben ja in verschiedenen Ausprägungen immer Sachen gehabt, wo es ums Thema PageSpeed ging. Ja, und Google hat ja immer wieder andere Kennzahlen veröffentlicht. Unabhängig davon immer, ob das für SEO wichtig ist oder nicht, ich sollte halt gucken, dass speziell meine extrem wichtigen Seiten, also meine traffic-starken Seiten, meine Dauerbrenner, dass die halt extrem gut laden. und dann halt letztendlich auch gute Scores halt haben. Ja, das ist ja eigentlich nur eine Aushilfsmetrik, wo ich halt der IT sagen kann, wir sind jetzt bei 70 von 100 oder wir sind jetzt hier im roten oder grünen Bereich. Ob das jetzt mega krass wichtig wird, ja, Google selbst sagt ja, das ist immer halt die Relation zu den anderen Seiten, wer halt eigentlich dort draußen ist. Und wenn du halt super relevant bist für die Suchanfrage und vielleicht 0,2 Sekunden langsamer lädst, dann wird dir das noch nicht das Genick brechen. Aber durch die Bank halt schlecht oder schlecht langsam ladende Webseiten zu haben, das wird halt nicht ideal sein.
Ja, also ich denke halt, dass es auf jeden Fall, ich finde es gut, dass es kommt. Ich finde es gut, dass das auch angesprochen wird von Google und auch so, ich sage mal, die Sau durchs Dorf getrieben wird. Erinnert mich so ein bisschen an die Thematik mit HTTPS, also mit sicheren Seiten. Da war auch dann ja Ranking-Faktor und ich glaube, es wird einen ähnlichen Impact haben. Das heißt, es wird jetzt, es gibt ja noch viele, viele andere Ranking-Faktoren. Das heißt, es wird einer von vielen sein. Das Gute ist, und das, warum ich das so auch ein bisschen feier, ist halt, wie der Stefan schon gesagt hat, dadurch, dass halt dass man diese Metrik hat, kann man dann auch wirklich da mit der IT reden und sagen, hier, schaut mal her, A, Google sagt, das ist wichtig, B, wir sind nicht gut genug, wir müssen was tun. Und aber da ist natürlich immer ganz wichtig, auch dann nochmal abzuwerten, zu bewerten, wenn es jetzt wirklich nur 0,2 Sekunden Verbesserung ist, das macht natürlich dann wahrscheinlich keinen großen Effekt am Ende des Tages. Was ich aber immer auf jeden Fall jedem mitgeben würde, ist, wie Stefan auch schon gesagt hat, die wichtigsten Landingpages, ganz, ganz wichtig. Und was auch leider oft vergessen wird, ist, dass halt auch die Buchungsstrecke im Nachhinein auch entsprechend schnell ist, weil es bringt mir halt wenig, wenn jetzt meine Landingpage super, super schnell ist und die Core Web Vitals da alles in Top-Ergebnisse habe, aber sobald ich dann auf Kaufen klicke und sobald ich in den Kaufprozess reingehe, dann werden die Seiten halt langsam, schlecht und die UX-Experience sinkt extrem. Das darf man auf jeden Fall auf keinen Fall vergessen. Das heißt, man sollte auf jeden Fall sich nicht nur die Landingpages anschauen, man tut den Usern was Gutes, man sollte auch den Kaufprozess noch berücksichtigen.
Ja, und das ist jetzt ja auch gar nicht mehr nur rein PageSpeed-spezifisch. Wir haben ja auch hier Cumulative Layout Shift, also wie sehr ändert sich das Layout. Also wer kennt es nicht von den Tageszeitungen, liest gerade und dann zack, ist irgendwas anderes da. Ich weiß nicht, ob es eine Eigenart von mir ist. Ich klicke auch immer Texte an mit der Maus, wenn ich am PC sitze. Und dann nervt mich das halt immer, wenn ein Werbebanner reingeschoben wird. Dann klicke ich auf einmal auf den Werbebanner. Ich glaube, so kann man auf jeden Fall bei mir auch die Ad-Klicks auf jeden Fall signifikant steigern.
Ja, und dieser Shift, den du gerade beschreibst, Stefan, ist natürlich, wenn du jetzt eine langsame Verbindung gerade hast, ich sage mal das Beispiel, du bist am Handy unterwegs, du hast schon viel zu viel gesurft im Monat und dann bist du gedrosselt und dann lädt die Seite halt und dann bist du halt am Lesen, weil die Seite ja, der Text vielleicht schon da ist oder und dann shiftet das ganze Zeit die ganze Zeit und die Seite geht hoch und runter und du bist eigentlich nur, wo habe ich eigentlich gerade auf, das nervt halt ungemein und das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich. Also wie du schon sagst, es tut den Usern auf jeden Fall sehr, sehr gut, dass da dieses Thema jetzt auch genutzt wird von Google.
Ja. Ich glaube, Verwirrung kommt halt immer rein durch diese Differenz zwischen den Labordaten und diesen Felddaten, die es halt einfach gibt. Also Felddaten sind ja die von wirklichen Nutzern. Und die Labordaten ist ja quasi die klinisch saubere Umgebung, ja, und dann kommen halt immer andere Werte raus, weil, wie du sagst, der eine ist in der U-Bahn unterwegs, ländliche Region, das ist halt nochmal was anderes, ob du mit dem Handy im Wi-Fi drin hängst oder halt gerade mit 3G, 4G, 5G irgendwie unterwegs bist.
Ja, grundsätzlich der Statistik einfach, man muss halt einfach muss schauen, wie die Daten ermittelt werden und dann bedenken, okay, es gibt immer Ausreißer und so weiter, man sollte vielleicht ein Mittelding aus beiden nehmen, also wenn meine Labordaten sehr, sehr gut sind, aber meine Felddaten sehr, sehr schlecht sind, dann liegt es vielleicht einfach daran, dass halt die Leute halt, die es halt nutzen, vielleicht sind zu wenig Datenpunkte gesammelt worden, das kann ja auch sein oder ich habe einfach Pech gehabt oder es gibt wirklich einen Grund, also das ist ja auch ein Indiz dafür, dass da irgendwas nicht, also man sollte auf jeden Fall beide Werte sich immer anschauen.
Absolut. Wobei, glaube ich, schon im Markt eine ziemlich große Verwirrung ist, dass es überhaupt zwei Werte sind. Das ist vielen nicht bewusst und dann ist vielen nicht bewusst, wie diese Felddaten zusammenkommen. Obwohl Google es relativ deutlich sagt, dass es ja die von Chrome zurückgemeldeten Werte sind. Das heißt, wenn halt Leute wirklich im Edge rumsurfen, haben sie halt ganz andere Werte, als wenn ich dann das bei mir im LTE teste oder ähnliches. Und da sieht man schon auch wirklich größere Herausforderungen. Ich meine, wir sind ja auch stark im Verlagsbereich unterwegs. Da ist ja das ganze kumulative Layout-Shift ein Riesenthema und auch richtig schwer, weil das liegt meist nicht an der Technik, sondern an Vermarktungsthemen, die nicht so ganz trivial zu lösen sind, die dann schon groß sind. Aber was ich auch wirklich oft oder nicht sehr verbreitet sehe, jetzt gerade auf Kundenseite, ist, dass man sich überhaupt mit diesen Felddaten auseinandersetzt in größerem Maße und sich mal anschaut, wie stehe ich eigentlich zu meiner Peer Group da? Was ja relativ einfach ist, weil diese Felddaten sind ja öffentlich. Ich kann mich ja drauf connecten, die liegen ja alle in so einem lustigen BigQuery rum und werden auch immer wieder aktualisiert. Und da ist also, wir haben jetzt doch für ziemlich viele Kunden erstmal so ein Konkurrenz-Dashboard aufgesetzt, weil ich kann ja drauf schauen, legt dann einfach mal ein Data Studio drauf, visualisiert das weg und sagt, wie stehe ich jetzt im Vergleich zu ähnlichen Blättern, wie Mindmap zum Beispiel. Und da sieht man eigentlich auch, wo man hingehen muss, ob die anderen schon was tun. Aber wie habt ihr da so Erfahrungen gesammelt? Ist den Leuten klar, dass diese Daten eigentlich öffentlich sind, auch für die Marktbegleiter, und dass man sich da mal vergleichen kann?
Also meine Erfahrung ist, dass das den vielen gar nicht bewusst ist. Die hauen halt direkt ihre URL rein, sehen, dass der Wert nicht gut ist, und das war es dann eigentlich so das, was viele machen einfach. Ich glaube, wie du es gerade beschrieben hast, das finde ich ein sehr smartes Vorgehen und sollte jeder auf jeden Fall tun, dass er halt wirklich die Konkurrenz auch immer im Blick hat, weil es geht ja auch immer darum, Argumente zu haben im eigenen Unternehmen, und wenn ich dann sagen kann, schaut mal her, unser größter Konkurrent ist viel, viel besser als wir, hat man auf einmal ganz neue Möglichkeiten, die man damit Sachen umzusetzen. Also das ist auf jeden Fall eine sehr gute Strategie, um da einfach Argumente zu schaffen. Klar, es ist auch ein guter Benchmark, aber ich glaube, primär geht es erstmal darum, dass die Leuten wirklich zu zeigen, Argumente zu haben, dass man da was macht, weil es ist vielleicht auch allen nicht so bewusst, was es für Folgen hat, weil vielleicht man immer nur gar nicht die Seite selber gar nicht so bedient, wie es ein User macht, und darum sollte man sich die Daten auf jeden Fall mal anschauen.
Ja, als letzte Ergänzung, also die meisten gucken ja gar nicht drauf, welche Devices es halt sind, die halt eine Verbindung herstellen. Die meisten sagen einfach, es ist mobile. So, wir hatten es halt immer, die IT sitzt dann da halt mit ihren neuesten iPhones, testet die Sachen aus, und dann sagst du denen, ja, aber euer Durchschnittsnutzer, der ist noch mit Android 7 unterwegs, auf dem Mittelklasse-Phone. So, das ist halt eine ganz andere Ladegeschwindigkeit, und das ist den meisten einfach nicht bewusst. Das ist einfach nur mobile versus Desktop, und das war's.
Ja, das ist das Gleiche, wie wenn Webseiten konzipiert werden, wo der Designer mit dem riesen Bildschirm da sitzt und das Ganze dann so Layouts dafür fabriziert mit Hochauflösen. Das sieht natürlich total super aus. Aber wenn du halt eine Zielgruppe hast, die halt noch mit Röhrenbildschirm unterwegs ist, dann und eine ganz schlechten Auflösung, weil die Rechner so alt sind, da hast du genau die gleiche Situation. Also dieses Reinversetzen in die Zielgruppe und auch wirklich so das Gleiche zu erleben, ist unglaublich wichtig, und das geht auch natürlich jetzt mit den ganzen Sachen PageSpeed und Co. Und ich glaube, diese Daten, die da sind, sollte man auf jeden Fall sich mal damit beschäftigen, sich sie genau anschauen, da auch dann Thesen ableiten und daraus Maßnahmen dann weiter ableiten, und wie gesagt, der Vergleich mit der Konkurrenz ist auf jeden Fall immer ein gutes Argument zu zeigen, warum man etwas tun sollte.
Absolut. Und was ist so, wenn ihr sagt, okay, ich habe jetzt wenig Ressourcen so auf die Schnelle, was ist, haltet ihr von so Ansetzen wie einfach mal einen Cloudflare vorschalten oder ähnliches?
Das machen halt sehr viele immer noch viel zu wenig. Also es fängt ja schon bei Caching an, Zwischenspeichern, Sachen halt ablegen. Ja, keine Ahnung, wo spiele ich welchen Statuscode eigentlich aus und so weiter. Also klar, CDN-Netzwerke, die helfen. Ja, aber die allermeisten Webseiten, die da Probleme haben, ist ja dann vielleicht gar nicht der große Verlag, sondern selbst dann halt der kleine Blog beispielsweise.
Exakt, und ist ja alles mittlerweile selber schaubar im Pricing geworden. Ist ja nicht wie vor 5 Jahren, wo ich mir da ein teures Akamai schießen musste.
Also ich glaube, dass sowas wie Cloudflare ist auf jeden Fall, es ist eine Lösung, aber es ist nicht die Lösung. Also man kann, wenn man das macht und jetzt große Probleme hat, dann kann man das natürlich sowas vorschalten, aber dann ist nicht die Arbeit nicht getan. Also ich kann nicht sagen, okay, egal, wir lassen jetzt alles andere so, also man sollte eigentlich sich damit ein bisschen Zeit verschaffen, um dann trotzdem die Seite noch zu verbessern. Und wie Stefan schon gesagt hat, es hakt ja schon meistens an den Basics einfach. Also da sind dann irgendwelche Assets nicht, haben kein Cache-Datum und so weiter, GCP ist nicht aktiviert. Das sind so teilweise echt schon serverseitige Sachen, die man eigentlich mal nutzen könnte, um ein bisschen was zu verbessern, aber nicht mehr das wird teilweise gemacht, sondern es geht eigentlich darum, wie die Seite sich halt anfühlt, und sie soll schnell sein, aber klar, wenn ich natürlich einen High-End-Rechner habe, dann wirkt das Ganze so auch. Ich glaube, wenn man Cloudflare nutzt, ist es eine gute Lösung. hat natürlich auch sein hier und dort ein paar Nachteile. Manchmal als SEO, wenn man dann drauf geht und als Googlebot sich deklariert, dann wundert sie sich, warum die Seite nicht gecallt werden kann. Aber was auf jeden Fall gut funktioniert, da einfach ein bisschen diese Core Web Vitals zu verbessern. Aber ich glaube auch, wie schon gesagt, man sollte trotzdem seine Hausaufgaben machen. Und das wird dann leider vergessen. Also wir sagen, wir haben jetzt ein CDN, super, Thema erledigt, los, lass uns wieder Marketingkampagnen oder andere Sachen machen. Und das ist dann, anstatt es noch besser zu machen oder vielleicht sich noch mehr damit mit dem Thema zu beschäftigen.
Absolut. Aber ich glaube, das haben wir jetzt auch gut behandelt. Kommt so ein nächstes Thema, was mich umtreibt, ist AMP. Was glaubt ihr, wie lange wir diesen blöden Format noch halten, nachdem ihr Google jetzt gesagt hat, dass es mit der Umstellung im Mai auch andere... Also der Vorteil von AMP ist ja schlicht und ergreifend, dass ich in die Newsboxen kommen kann. Also den News-Karussell Mobile, was da relativ Eingangsvoraussetzung war. Und das lassen sie ja fallen.
Ich bin gespannt, ob manche Publisher halt das Experiment dann einfach machen und sagen, ich schalte jetzt AMP aus. Ja, du hast ja jetzt erstmal die Aussage. Und es ist ja immer so gewesen, also bevor AMP damals ja kam, war es so, du hast gut gerankt und dann ist einfach der AMP-Artikel von dir angezeigt worden. So, ob jetzt andere halt jetzt wieder sagen, ich mache das Spiel halt andersrum, andere sind noch bei AMP mit drin und ich schalte es jetzt ab und hoffe dann wieder mit meiner normalen mobilen Seite reinzukommen. Das wird interessant.
Ja, also ich glaube halt, dieses ganze AMP-Thema ist eigentlich eine gute Initiative, gute Idee von Google, also der Grundgedanke fand ich gut. Ansonsten das Ganze mit dem Publisher, was du gerade beschrieben hast, Jens, zum Glück haben wir keine Publisher als Kunden. Das heißt, ich muss mich mit diesem Thema zum Glück nicht so rumärgern, wie du es gerade tun musst. Was ich an AMP aber wieder gut finde, ist halt dieser Grundgedanke einfach. Also, dass du halt, damit sind eigentlich Seiten gezwungen worden, wenn sie AMP Bonus oder wie man es auch immer nennen mag, als noch das Icon da war, so weiter zu nutzen, schlanke Seiten anzubieten. Und ich muss sagen, das fand ich eigentlich als User ganz cool, dass das möglich war. Wie gesagt, als End-User dann. Und ich finde auch die Idee, dass man einfach eine Seite schnell macht, immer noch gut. Und so gesehen würde ich sagen, warum, man kann auch die Technologie, das Framework von AMP nehmen oder die man muss ja nicht AMP-konform sein. Also theoretisch könntest du auch eine nicht konforme AMP-Seite live stellen auf Basis von AMP und die Seite ist dann sehr, sehr schnell, sehr, sehr dünn und so weiter. Das ist wunderbar. Du bist halt keine AMP-Seite, also jetzt mal nicht für Publisher gedacht. Also das haben wir zum Beispiel für einen Kunden gemacht und haben dadurch natürlich eine sehr, sehr schnelle Seite geliefert, die halt jetzt nicht 100% AMP-konform war. Wir wollten auch gar nicht als AMP-Seite ranken. Aber was wir gemacht haben damit ist, wir haben halt Seiten live gestellt, die sehr, sehr schnell waren und sehr, sehr viel schneller als das, was der Kunde vorher hatte. Also es hat auch was Gutes, aber wie gesagt, das ist der Grundgedanke, der was Gutes ist. Ich glaube halt, dieses ganze Sonderformate und so weiter, zwei Versionen, das ist als SEO da, muss ich sagen, finde ich nicht so gut, weil das ist halt immer schwierig, weil dann hast du mit Canonical Text, Duplicate Content, wer was rankt wann und so weiter. Und ich brauche natürlich auch die passenden Auswertungen dazu. Und sobald ich dann halt eine AMP-Version habe, habe ich kein Google-Tracking mehr drauf. Ich weiß halt gar, oder kein Tracking allgemein, weil es noch im Google-Cache alles läuft. Also ich muss sagen, diese Blackbox, die gefällt mir halt nicht, ne? Aber der Grundgedanke, den finde ich eigentlich ganz gut.
Ja, dann hoffen wir mal, dass es ausstirbt. Semantische Auszeichnung, auch so klassisches IT-SEO-Thema, interessiert ja außer dem SEO erstmal keinen. Es kümmert sich erstmal keiner drum. Aber was sagt ihr so, was glaubt ihr, wo da die Reise hingeht? Wenn wir wirklich schöne, bunte Kacheln damit bekommen. Aber wir haben ja auch so ein bisschen Katz und Maus mit Google gespielt, immer wenn sie was Neues rausgehauen haben. Ich meine, das letzte Mal, glaube ich, das FAQ, dann wurde alles FAQt. Und die ganze SERP war voller FAQs und dann hat Google da wieder stückchenweise zurückgerollt und zeigt sie nicht mehr so stark an. Aber glaubt ihr, dass Google da lernt und wenn das nächste Mal irgendwas ausrollt, nicht gleich jeden, der es einbindet, auch anzeigt oder werden wir da weiterhin mit denen ein bisschen Katz und Maus spielen?
Ich denke, wir werden vom Katz und Maus spielen nicht wegkommen. Also es ist immer interessant, wie die ganzen Features dann zweckentfremdet wurden. Ja, man konnte ja auch ganz blöd gesagt, ein Rezeptmarkup nutzen, um halt seine Kfz-Versicherung beispielsweise auszuzeichnen. Ja, erster Zubereitung, Schritt zweiter und so weiter. Also die Suchmaschine ist da halt relativ stupide an vielen Stellen. Es nimmt halt leider immer Überhand. Und da haben wir SEOs natürlich auch unsere Brötchen dran mitverdient. Ja, ich würde halt immer gucken, Was brauche ich erstmal ganz grundsätzlich? Ja, also wir haben ja eben über AMP gesprochen, da ist ja auch strukturierte Daten dann für Google News weiterhin wichtig, also dass ich das Artikel-Markup drin habe, Publishing-Datum, wer ist der Autor und so weiter. Gibt es ja dann verschiedene Sachen, die halt einfach vorgegeben sind. Und danach würde ich halt einfach gehen, was habe ich für Contents, was bediene ich für Keywords, bin ich lokal unterwegs, dann sollte ich das Local-Markup halt weiterhin reinnehmen. FAQ-Markup, so hat jetzt, ja, hat ja halt mehr Platz in den Suchergebnissen gegeben, aber ansonsten halt jetzt erstmal nicht viel zusätzliche Informationen für die Suchmaschine.
Also ich glaube, das Katz-Maus-Spiel wird weitergehen. Das ist auch spannend. Das ist ja auch, SEOs sind ja auch kleine Wissenschaftler, die immer wieder was ausprobieren wollen. Was geht denn eigentlich? Wie kann man das Ganze eigentlich nutzen? Dass wir dadurch das Ganze natürlich ein bisschen ins Absurdum führen oder auch ein bisschen kaputt machen vielleicht, ist auch ein Nebeneffekt. Aber ich glaube auf jeden Fall, dass da noch vieles kommen wird. Im Grunde ist es ja für Google eine wunderbare Methode, um Seiten, Inhalte besser zu verstehen. Also wenn ich ein Markup für FAQ verwende, dann ist es ganz klar, es ist eine Frage, eine Antwort. Und wenn da wird noch sicherlich noch mehr kommen für mehr Inhalte. Und mein Tipp ist halt immer, nur das anzubieten, was ich auch wirklich habe. Also dieses ganze, ja, ich missbrauche ein Markup, um irgendetwas zu faken oder so darzustellen. Das ist eigentlich für den User nicht so gut und der sich natürlich dann auch vielleicht, klar, ich habe natürlich mehr Sichtbarkeit in den SERPs, aber wir wissen ja nicht, ob es auch irgendwelche Penalties dann noch in großem Maße kommen. Also es gab ja in der Vergangenheit schon irgendwelche Penalties im Sinne von, dass Google dann einfach hier die Sternchenbewertung weggenommen hat bei allen möglichen Gutscheinportalen und so weiter oder Versicherungsvergleiche. Aber ich glaube, da kommt noch ganz, ganz viel. Ich glaube, es gehört zu dem ganzen Prozess dazu, dass Google Inhalte besser verstehen wird. Dieses am Anfang alles voll mit diesen gut sichtbaren Suchergebnissen, also die halt durch diese Auszeichnungen dann erzeugt werden, werden sicherlich immer wieder passieren, weil das ist der Algorithmus, der einfach lernt und auch wo Google einfach sagt, okay, bieten das jetzt an, wir unterstützen das Ganze, dann schauen sie halt, was passiert, sie schauen halt an, welche Ergebnisse da eigentlich dann das nutzen und dann wird das Ganze dann feingetuned oder verbessert und entsprechend dann auch immer besser. Und das heißt, es wird immer wieder ein Katz-und-Maus-Spiel und es wird immer mehr kommen.
Absolut. Und ich meine, mit diesem ganzen, glaubt ihr, dass wir uns auch weiterum damit rumschlagen müssen, diesen undokumentierten, ich nenne es immer so, strukturierten Daten, die Google verarbeitet. Also ich kenne da viele Späße, wo Google auf OG-Text zurückgreift, was nicht sauber dokumentiert ist, aber doch diverse Fälle hatte, wo soweit bei Konkurrenten in den SERPs so schöne Bilder drin waren vorne dran, mit noch so einem schönen Play-Button, das aussah wie so ein Video. Und dieses lustige Bild stand halt nur im OK-Image-Tag und sonst nirgendwo. Das war auf der Seite auch nirgendwo eingebunden, sondern nur da. Und die haben es immer da rausgezogen. Und das ist jetzt nur ein Beispiel, noch viel mehr. Was ja schon ziemlich bananisch ist, weil das ist nirgendwo dokumentiert, genauso wie gerne OG-Titles in Discover verwendet werden, anstatt der echte Titel und so etwas. Also da gibt's ja lustigste Sachen.
Ja, also Google braucht ja irgendeine Struktur und wir haben erstmal Schema.org oder halt Open Graph Text, die halt auch eine gewisse Struktur einfach vorgeben. Es ist natürlich blöd, wenn irgendwas anderes genommen wird, als du halt wirklich vorgesehen hast. Aber da ist halt wichtig, dann einfach zu monitoren, zu gucken, wie erscheine ich überhaupt und dann halt zu gucken, wie man das Ganze halt nochmal anpassen kann.
Ja, wäre halt nur schön, wenn sie es dokumentieren würden.
Vielleicht wissen sie es ja selbst nicht. Ich weiß, dass es halt einfach so ein Fallback ist. Also ich versuche erstmal nach Schema.org zu gucken und wenn das nicht da ist, dann das. Warum es dann vielleicht, so wie es jetzt bei dir ja klang, dann einfach beide, also Schema.org da war und trotzdem die Open Graph Text genommen werden, ist halt ein bisschen komisch.
Ja, ist halt Google, gell? Aber glaube ich, so auch ein spannendes Feld ist für mich auch das ganze Thema Indexing. Ich meine, wir haben jetzt das ganze Umstellung zu JavaScript-Crawling mitgemacht und erlebt mit allen komischen Problemen, die dabei aufgetreten sind. Aber ein Thema habe ich definitiv persönlich gefühlt wahrgenommen, dass sie halt doch im Vergleich, bevor sie auf JavaScript-Crawling umgestiegen sind, schlicht und ergreifend langsamer in der Indexierung geworden sind. Was man, glaube ich, auch gemerkt hat, als sie dann eine Zeit lang ja die Funktion Indexierung beantragen aus der Search-Konsole entfernt haben und da viele gemeckert haben, weil ja doch teilweise neue Inhalte nicht ganz so schnell wie früher reingekommen sind, aber vor allem auch so ein Recrawl halt natürlich wesentlich länger dauert, was jetzt wiederum bei größeren Seiten dann durchaus bisschen problematisch sein kann. Was glaubt ihr, wird da auf uns zukommen in nächster Zeit?
Willst du anfangen, Stefan?
Oh ja, gerne. Also ich glaube halt, dass dieses ganze Thema mit dem langsamen Indexieren ist und ja JavaScript, dass es Zusammenhang gibt. Also im Grunde vermute ich mal, das liegt an Ressourcen auch. Also man merkt das ja auch, wenn zum Beispiel große Updates sind, was das dann auch für Folgen hat. Also da muss ja Google eigentlich alle seine Rechenleistungen zusammenkratzen oder sammeln, um da natürlich entsprechend dann auch diese Berechnungen zu machen. Und das ist natürlich so ein JavaScript-Rendering, was ja jetzt immer mehr passiert und auch durch diesen Mobile-Crawler wird es auf jeden Fall, wäre das der Grund, würde es ja auch bedeuten, dass klar, Google versucht natürlich seine Ressourcen weiter hochzufahren, aber ich glaube halt, dass da wirklich eigentlich, dass wir das öfters mal wieder sehen werden, also so Schluck auf, dass einfach, wir sehen es ja auch zum Beispiel bei der Search-Konsole, dass da einfach mal Daten einfach mal nicht erst nach einer Woche erst wieder kommen, weil dann einfach so ein Schluck auf da drin ist, und ich glaube, das ist ein Ressourcenthema. Google wird daran arbeiten, wird es besser machen. Ich denke, es wird auch wieder schneller indexieren. Sie werden auch schneller Inhalte verarbeiten. Wann das passiert, keine Ahnung. Aber ich denke mal, sie werden sicherlich mit Hochdruck daran arbeiten, weil im Grunde ist es ihr Core-Geschäft und sie brauchen halt neue Inhalte. Und wenn sie das nicht auf die Reihe kriegen, hätten sie ein ganz anderes Problem. Darum bin ich echt zuversichtlich, dass es bald wieder besser wird. Aber ich glaube, es ist auch nur wegen Ressourcen einfach.
Ja, also ich habe ja verschiedene Möglichkeiten in der Hand, wo ich einfach sicherstellen kann, dass meine neuen oder wichtigen Inhalte halt möglichst schnell in den Index kommen, ob das jetzt Sitemaps sind oder halt eine gute interne Verlinkung. Ich glaube, da machen halt viele Webseiten immer noch ja nicht genug, oder sie haben auch die naive Vorstellung, dass halt Google immer anfängt, Startseite durchcrawlen und dann finden sie die ganzen Sachen, dass zwischen dem Crawl von einer einzelnen Seite, also speziell wenn es halt ein alter Artikel ist, dann auch mal gerne ein paar Wochen liegen können, das ist halt gar nicht bewusst. Und wenn ich dann da halt nur was ändere und dann halt nicht in der Sitemap beispielsweise das Aktualisierungsdatum halt hochschraube, dann habe ich halt relativ wenig Signale für die Suchmaschinen, dass sie einfach mal wieder vorbeikommen sollen.
Absolut. Ich meine, was wir ja auch allerdings auch relativ stark sehen, ist ja schon auch ein Paradigmenwechsel zu von vor, sagen wir mal, 5, 6, 7 Jahren. Ist ja dieses massive aufpassen, dass halt die Inhalte, die man hat, irgendwie eine Qualität haben. Also ich habe ja auch, früher hat man ja gesagt, komm, hau einfach alles rein, irgendwas bleibt hängen. Und jetzt ist ja so, wenn du da teilweise bei so gewachsenen Seiten mal 80% der Inhalte rausschmeißt, dann hast du mal so signifikanten Uplift, so 50, 100, 200% in sehr kurzer Zeit.
Tja, also das Web ist ja nicht dafür vorgesehen, denke ich zumindest, halt alles irgendwie zu behalten oder alles, was digital ist. Ja, das war ja bei uns in der Agentur schon so, da hast du 5000 Dokumente und keiner guckt halt mehr rein. Und man muss sich halt immer die Frage stellen, was habe ich eigentlich an Inhalten dort draußen? Was habe ich halt vor allem für URL-Strukturen? Ja, Google kann ja erstmal nur das crawlen, was du halt irgendwie verfügbar machst über Adressen. Und wenn ich dann halt meine Adressstruktur nicht sauber habe, dann habe ich halt das erste Problem. Wenn ich dann halt auch noch ein wachsendes Inventar habe, also zum Beispiel News publiziere noch und nöcher, dann wird das Ganze halt größer und größer und größer. Und irgendwann sinkt ja auch die Relevanz. Also die Pressemitteilung für 70. Dienstjubiläum von irgendwem, das interessiert halt dann keinen mehr. Ja, das muss halt Google auch gar nicht vorhalten. Ich kann das halt eigentlich problemlos auch irgendwann von der Webseite löschen. Und das sollte ich halt aus meiner Sicht auch einfach tun. Ja, ich kann gar nicht diese gesamten Inhalte dann wirklich qualitativ weiter betreuen. Das ist ja meistens einfach nur Publish and Pray und dann vor allem Publish and Forgot. Also es macht ja keiner mehr was mit diesen Inhalten.
Stefan?
Dem habe ich fast nichts beizutragen. Also das ist, was Stefan sagt, also absolut. Also aufräumen, aufräumen, aufräumen. Ich weiß, diesen Publisher-Bereich ist natürlich ein bisschen schwieriger, sich von Inhalten zu trennen, weil es könnte ja wieder eine Ad-Impression dadurch generiert werden. Aber das Aufräumen, also da, was da teilweise für alte Informationen drin sind, und ich sage immer so ein Pressebereich auf einer Webseite und da sind dann Pressemeldungen von 2006 drin und so weiter. Ja, vielleicht brauche ich die noch für irgendein Archiv und irgendwann, dass mit Leuten was nachlesen können, aber ganz ehrlich, wie relevant ist das Ganze noch? Und aufräumen und dann, wenn da kann Google das auch viel einfacher. Also.
Absolut, also ich finde, ist halt ein Riesenparadigmen. Ich kann halt noch sagen, wenn man so, das, was wir uns damals zu meinen schönen Magenta-Zeiten auf der T-Online rumgeschlagen haben mit, wie kriege ich sinnvoll die Sachen verschlagwortet, Schlagwortseiten, Paginierung rein, und zwar, wenn es geht, irgendwie logarithmisch, damit Google möglichst alles relativ schnell kriegt, sind wir jetzt genau auf der anderen Seite und sagen, lösch den Scheiß halt, weil zieht dich halt eher runter und Google kommt eh nicht sauber durch, weil du siehst halt, wie lange die brauchen würden für einen Recrawl.
Also was ich immer empfehle, ist, einfach sich auch mal seine Daten anzuschauen. Also was funktioniert gut und was funktioniert nicht so gut. Und wenn etwas nicht gut funktioniert, ist es ja nicht gleich schlecht. Es gibt ja Gründe dafür. Vielleicht ist die Seite ganz schlecht intern verlinkt und so weiter. Aber dass man sich das einfach mal anschaut, weil eigentlich sind doch die wichtigen, guten Inhalte, die sollten auch gut verlinkt sein. Und dann, wenn ich da eine Veränderung mache oder halt etwas Neues hinzufüge, eine neue URL, dann ist ja schon, allein schon die interne Verlinkung durch eine Sitemap und so weiter, hast du auf jeden Fall da die Link-Power, die drauf geht. Und dann sollte auch der Bot relativ schnell da vorbeikommen. Und wenn es dann auch guter Inhalt ist, der dann vielleicht noch geshared wird, jetzt sage ich mal hier auch Social Media und so weiter. Das heißt also, es entstehen externe Empfehlungen in irgendeiner Form. Und das heißt, der Google Chrome kriegt dann mit, dass irgendwie eine URL ganz oft aufgerufen wird. Dann wird der Googlebot sich definitiv mal vorbeikommen und schneller als vielleicht bisher, weil er sagt, hey, da ist irgendwas Spannendes, ich schaue mir das einfach mal an. Also das ist auch eine Sache, die ich auch wirklich jedem empfehlen kann, einfach sich die Web-Controlling-Daten einfach genau anzuschauen und diese Daten auseinanderzunehmen. Und sich zu überlegen, okay, wo habe ich denn eigentlich meine Hotspots, wo ich einfach noch mehr machen kann. Und das ist immer gleich so wichtig.
Da unterstellst du aber, dass die ganzen Webmaster sich Gedanken machen über ihre Webseiten.
Sollen sie Agenturen machen? Dann sollen sie Agenturen beauftragen, damit machen die sich Gedanken. Aber ja, du hast vollkommen recht. Aber wenn ich eine Webseite habe, dann habe ich ja auch, jetzt gehe ich mal von größeren Seiten aus, ist nicht so mein privater Blog zum Beispiel. Aber was ich dann ja mache, ist ja, ich habe ein Ziel vor Augen. Ich will zum Beispiel mehr Traffic generieren, ich will Traffic steigern und dann überlege ich mir, wie kann ich das machen? Wir brauchen neue Inhalte. Aber zu welchem Thema denn? Dann gibt es natürlich die klassische Redaktionskonferenz, dass man sich dann überlegt, was ist denn so hot, so tolle Themen. Gleichzeitig sollte man das aber auch durch eine Keyword-Recherche und auch natürlich mit Google Trends und so weiter sich einfach mal anschauen, was gerade so läuft. Und dann gleichzeitig sollte man auch schauen, was haben wir denn eigentlich gerade, was können wir denn aus unseren bestehenden Daten lernen und was können wir daraus noch besser machen. Und ich glaube, wenn man diesen Prozess komplett ignoriert, dann ist es echt ein großes, großes Problem, weil dann ist es eigentlich nur, ja, wir schmeißen einfach alles hin, Google wird schon irgendwas fressen. Und das ist so ein bisschen wie früher Content is King-Zeiten, wo dann einfach Webseiten einfach nur Inhalte einfach nur massig rausgehauen haben. Da gab es ja dieses tolle Portal, das irgendwie jetzt 10.000 Anleitungen hatte, wie man ein Glas Wasser trinken kann. Das wären die Zeiten, wenn man das nicht macht. Und das wollen wir ja gar nicht. Wir wollen ja eigentlich den Usern eine tolle Experience bieten. Und der User ist sehr verwöhnt. Wenn die Navigation nicht gut ist, wenn irgendwas nicht passt, dann ist der User weg und googelt weiter. Und das ist halt, das wird immer schwerer, weil es immer mehr Seiten gibt und immer mehr Inhalte. Und das sollte man nicht vergessen. Also sollte man sich auf jeden Fall die Zahlen anschauen. Wenn das ein Webmaster noch nicht macht, oder jetzt Webmaster, ich weiß nicht, ob der Begriff noch aktuell ist, aber wenn jemand, der mit der Webseite arbeitet, der sollte auf jeden Fall sich auch die Daten dazu anschauen und daraus lernen, also was ich habe. Und natürlich aber auch drauf schauen, was ich noch haben könnte.
Ja, aber wie steuere ich jetzt sauber meine Indexierung durch, wenn Google und so Sachen wie PrefNext nie angewendet hat? Was ja auch der Spaß ist, man hat es jahrelang als SEO eingebaut, aber eigentlich hat offensichtlich nie jemand versucht rauszukriegen, ob das irgendwas bringt, weil offensichtlich hat es ja gar nichts gebracht, weil es war ja nie eingebaut, weil Google. Aber jetzt kommen ja mit so Gags rum und sagen, du, wenn wir öfters einen No-Index auf einer Seite sehen, dann betrachten wir das als 404, als Soft 404, und dann kommt da gleich rum von wegen, oh, dann werden ja alle Links gar nicht mehr mitgenommen. Lass uns jetzt alle wieder auf alles, was wir rumpaginieren, auf Index setzen, was ich übrigens nicht mache, also das empfehle, weil ich dachte, ich lasse einfach so, wie es ist, weil auch daraus habe ich bis jetzt noch weder Vor- noch Nachteile gesehen, ob eine Paginierung auf No-Index oder Index stand. Das sind so diese SEO-Pseudo-Diskurse mit Glaubenskriegscharakter, weißt du, so Volks von Fonodea und so. Aber eigentlich voll die verschwendete Zeit, weil ich sehe keinen Unterschied, ob ich so Paginierung auf Index oder No-Index setze.
Es ist eine spannende Diskussion. Also wenn es nur um das reine Thema Indexing geht, ich glaube, dass da XML-Sitemaps bei vielen Webseiten noch komplett unterrepräsentiert sind. Also gibt es einfach eine XML-Sitemap und dann Feuer. Vielleicht noch eine Sitemap und dann war es das aber halt schon. Aber dass ich das vielleicht segmentieren kann, alle Seiten, die jetzt geupdatet wurden, die kommen eine neue Sitemap, keine Ahnung, nenne ich von mir aus, letzte 14 Tage aktualisiert, dass das halt dann einfach ein kleineres Subset ist, das dann Google auch schneller verarbeiten kann als so eine große Sitemap, das verstehen dann halt viele halt einfach noch nicht. Selber halt auch umgekehrt mit Seiten rausnehmen, dass ich halt eine Sitemap baue mit Deleted Pages beispielsweise. Wenn die halt vorher auf der 75. Ebene gehangen haben, also sorry, also wie häufig soll denn Google da vorbeikommen? Ja, die haben halt nur die begrenzten Ressourcen und die wollen sie halt möglichst sinnvoll einfach nutzen. Und ich finde es halt immer spannend, in die GSC einfach reinzugucken und zu schauen, wie viele Adressen machen denn x Prozent meines Traffics eigentlich aus? Ja, du hast es meistens, wenn es eine starke Marke ist, dann macht vielleicht die Startseite so 10-20% der kompletten organischen Zugriffe aus und dann bist du halt nach 50 Adressen bei 60% beispielsweise. Und dann kommt halt noch ein paar andere, die so vielleicht zweistellige Klickzahlen haben und so weiter. Und wenn man das dann halt einfach gegenüberstellt mit einem Inventar von 1 Million URLs beispielsweise, dann sagst du halt, okay, Leute, pass mal auf, ne? Nicht mal 1000 URLs, da kommt überhaupt niemand mehr über Google dort rein. Ja, also warum brauchen wir das dann halt für die Suchmaschine oder brauchen wir das auch für den Nutzer? Ja, die meisten Seiten, die haben ja keine einzige Page-Impression im ganzen Kalenderjahr.
Ja, das machen wir auch immer. Das ist eins der allerersten Auswertungen, die visualisieren wir auch immer klassisch in so einer XY-Matrix halt ab, weißt du, unten Prozentzahl der Seiten und oben Prozentzahl des Traffics und da bist du so, ja, hast du dann so spätestens nach 20% bis 200%, also das, und zwar Impressions, nicht mal Klicks, also das ist schon relativ klasse. Und wenn du dann nochmal das Gleiche noch aus Analytics nimmst und sagst, alle Page-Views, egal woher, und dann bist du bei 30%, auch bei 100%, dann sagst du, nicht mal auf deiner eigenen Seite guckt sich irgendjemand den Scheiß an. Also selbst wenn er schon da ist, klickt er sich nicht mal bis dahin durch. Das sind auch so die Punkte, wo ich sage, du, ich habe einfach gar keinen Bock, über No-Index oder Index auf einer Paginierung zu sprechen, abgesehen davon, dass eine paginierte Seite, also wir reden jetzt mal, also ich habe jetzt mal eine klassische, was ich weiß, Produktkategorien, da sind 50 Produkte drauf, ich paginiere dann durch und dann breche ich mal intern den PageRank und dann ist auf so einer paginierten Seite, die ja nur die eingehenden Links der anderen paginierten Seiten hat, da ist dann ein interner PageRank von 0, hast du nicht gesehen, homöopathisch, der dann halt auf 50 Produkte plus den ganzen Boilerplate verteilt wird, also da kommt eh nichts an.
Also abgesehen davon, dann, die meisten Produkte, die haben ja überhaupt kein Suchvolumen, ja, also wenn ich halt einfach schaue, welche Produkte sind denn bekannt, wenn du jetzt ein Modeanbieter bist, so der kennt, also das weiße T-Shirt von Levi's, das hat halt einfach kein Keyword außer weiße T-Shirt von Levi's. Das trifft aber halt auf 20 T-Shirts von Levi's halt einfach zu. Heißt, die Nutzintention ist dann eher eine Kategorieseite als das Produkt. Und meistens ist halt dann die Diskussion so ein bisschen am Ziel vorbei, weil ich muss ja auch gar nicht alles erreichbar machen. Wenn danach keiner sucht, warum soll ich es denn einfach auch gut intern verlinken? Also welches Problem möchtest du überhaupt lösen, mein Freund? Das ist halt eigentlich immer so die erste Frage, bevor es halt überhaupt darum geht, sich über sowas Gedanken zu machen.
Absolut, bin ich voll bei dir, finde ich sehr pragmatisch und einen Ansatz.
Ja, ich finde auch, also mit der Sitemap, das ist echt, ja, könnte man viel mehr machen. Da auch immer der Hinweis, zusätzlich nochmal als Ergänzung zu, was Stefan gesagt hat, was viele Leute immer glauben, sie müssen alle URLs in die Sitemap reintun. Das ist gar nicht notwendig. Also warum packe ich nicht einfach nur die wichtigsten Seiten rein oder auch die Segmentierung halt? Also es ist halt so, dass da oft immer alles reingepackt wird und das ist halt auch nicht so zielführend. Und was ich noch glaube, was noch sehr hilft bei der Indexierung, ist interne Verlinkung einfach. Also wenn ich da wirklich mir eine gute Struktur überlege und auch die Möglichkeiten schaffe und dann habe ich auch natürlich dann die Möglichkeit oder die hohe Wahrscheinlichkeit, dass der Crawler schneller auf diese Seiten stoßt. Aber wie Stefan schon sagt, wenn sie nicht relevant sind, dann muss ich sie auch nicht verlinken. Also vielleicht kann ich sie da durch irgendwelche Maskierungen oder Co. Dem User trotzdem irgendwie verfügbar machen über die Suche, wie auch immer. Aber wenn eigentlich da das ein absolutes Einzelfall ist, dann brauche ich da auch diesen Link nicht dazu. Und was dann noch ganz wichtig ist, glaube ich auch, was die Indexierung vorantreibt oder unterstützt, ist einfach Marketing, also Branding. Das heißt, wenn ich halt wirklich dann für meine Sachen dann auch Werbung mache und entsprechend da auch aktiv bin und dann auch wirklich Traffic bekomme auf Kategorieseiten oder wie auch immer, dann habe ich natürlich auch eine höhere Autorität. Das heißt, dass dieses Crawling auch dieser Seiten und all die davon verlinkt sind, haben natürlich dann nochmal beim Crawler eine hohe Priorität. Das heißt, auch damit kann ich das Indexieren beschleunigen. Das sollte auf jeden Fall auch immer berücksichtigt werden und nicht vergessen werden.
Ja. Vielleicht noch ein Wort zu PrefNext. Ich hatte jetzt gerade mir eine Webseite angeschaut, da hat Google wirklich diesen PrefNext-Tag gefolgt. Das war bei einer WordPress-Seite. Und es war eine unendliche Pref-Next-Verkettung. Also es ging dann halt bis 100.000 durch. Und die waren halt alle schon leer, die Seiten, aber das weiß WordPress nicht. Und Google hat das durchgecrawlt. Also ich habe die ganzen Seiten dann halt in der Search-Konsole auch gefunden. Entweder teilweise auch bei gecrawlt nicht indexiert. Das ist vielleicht auch noch so ein Report, den man sich ab und an mal anschauen kann, was da eigentlich aufläuft. Aber Google scheint es auch heute immer noch auszuwerten. Also ich habe wirklich geguckt, ich habe nirgendwo sonst einen Link gefunden auf diese Seite 27.812. Aber über Prefnext waren die halt miteinander verknüpft.
Also das, vielen Dank dafür. Das ist, glaube ich, auch eine wichtige Einschränkung zu dem Thema. Sie haben ja gesagt, Sie haben Prefnext nicht implementiert. Was heißt diese Logik, zu verstehen, dass das ein Seitenkonstrukt ist, was eigentlich zusammengehört, haben Sie nicht implementiert. Im rel-pref, also in dieser Anweisung ist natürlich eine URL drin und erfahrungsgemäß wissen wir ja, dass jede Art von URL, die auf einer Seite steht, ob die dann jetzt in einem Link steht oder nicht, Google relativ egal ist, die fressen ja alles, was sie irgendwie finden können und gucken, ob da irgendwas ist. Auch wenn sie die Anweisung nicht verstehen, du kannst ja auch eine URL sonst wie irgendwie reinschreiben, wenn es einen Kommentar rein, sehen die URL, nehmen sie die auch mit und gucken, ob da hinten irgendwas ist. Also das ist ja schon immer ein Problem gewesen. Ist das JavaScript-Crawling ja auch schon immer ein Problem gewesen, weil der natürlich lustiges JavaScript manchmal URLs erzeugt, die es halt auch nicht gibt. Also man findet ja in seinen 404 halt auch mal Dinge, wo du denkst, hä, so URLs hatten wir nie. Und das ist dann immer, wenn Google anfängt, irgendwie komischen Kram zusammen zu knullen und dann muss man sich halt mit irgend so Pseudo-URLs auseinandersetzen, nur weil Google denkt, es muss da irgendwas bauen. Also ich sag nur, die ganzen früher die IVW-Pixel-URLs, weil da die Online hat irgendwie 13 Millionen 404er for nothing. Und habe dann gesagt, könnten wir vielleicht mal per Robots.txt ein Verzeichnis sperren? Und dann kam von der Technik, das haben wir gar nicht, das Verzeichnis, warum sollten wir das sperren? Ich so, ja, frag nicht, sperr's einfach. Bot crawlt da rum, ich glaube, das können wir uns sparen, den Kram.
Aber das ist halt nochmal ein guter Hinweis, ja. Also ganz, also alles, was letztendlich eine mehr oder minder dynamische URL hat, also einen Zeitstempel hinten dran, das ist auch heute halt noch ein Problem. Ja, also damals bei einem Online-Shop, der hat halt seine JavaScript-Datei, die hatte immer ein Fragezeichen hinten dran mit einem Tagesparameter. So, es war halt komplett für die Füße. A, kannst du das dann halt nicht durchcachen als Suchmaschine. Und sie hatten halt super viele Crawls und einfach auf diese täglich neue JavaScript-Datei oder neue URL ist es ja eigentlich, nur ist eigentlich dieselbe Datei. Und da muss man halt einfach aufpassen, was man da halt für Adressen produziert, egal ob es Bilder sind, Assets, also andere Assets oder halt meine ganz normalen Produkte.
Das Szenario, was du gerade noch beschreibst, Stefan, das hat noch ein ganz anderes Problem. Also wenn du jetzt zum Beispiel JavaScript oder CSS-Datei so mit Versionen versehst und dann sagen, die alte Version löscht und dafür die neue dann verfügbar machst, das hat, glaube ich, auch John Müller mal, glaube ich, irgendwann mal auch angesprochen oder Matthew Splitt, ich weiß nicht mehr genau, wer von den beiden, dass halt Google dann, wenn sie die Seite rendern, immer noch vielleicht noch im Cache die alte Version URL haben, die nicht mehr vorhanden ist, also das ist die alte CSS-Datei, weil es wieder eine neue Version gibt. Und dann hast du natürlich dann noch ein größeres Problem, weil dann ist auf einmal die Seite halt beim Rendering von Google auf einmal nicht mehr so, wie es eigentlich sein sollte. Und das macht natürlich noch ein größeres Problem. Also Visionierung von JavaScript-Dateien, CSS-Dateien, auch schon aus Ranking-Faktor-Sicht auf keinen Fall machen. Wie gesagt, sieht man auch dann in der Cache-Version, wie die dann komplett zerrupft ist, weil halt genau das passiert ist. Also ich hatte einen Kunden, der das auch gemacht hat. Sollte man auf jeden Fall vermeiden.
Ja, machen ja auch manche, wissen viele nicht, aber gerade wenn man so mit WordPress unterwegs ist, so diverse von diesen Caching-Plugins fangen ja auch an, diese Zeitstempel hinten dran zu machen, wenn man die aufruft, damit sie wissen, wann sie bei dir wieder devalidieren müssen. Aber das heißt natürlich, dass Google beim jeden Mal aufrufen andere JavaScript-Dateien mit dem gleichen bekommt. Also, und das ist viel nicht bewusst. Also da muss man ein bisschen bei den Caching-Plugins auch aufpassen, was die da Komisches machen. Ich meine, wir sind ja alle, du hast ja, ich glaube, das wurde ja schon gesagt, dass du auch eher so der Nicht-Programmierer bist. Das geht mir ja genauso. Wir kommen ja zum gleichen Studiengang. Da war das mit dem Programmieren nicht so. Wir haben Bücher sortiert. da ist man ja doch auf diesen Klickthema, also Plugin angeklickt. Und dann passieren komische Dinge. Und da kann man sich schon ein bisschen in den Fuß schießen, wenn man da nicht aufpasst.
Vielleicht noch eine Ergänzung noch, was man auf jeden Fall noch tun sollte bei dem ganzen Thema Indexierung und Co. Einfach auf jeden Fall die Crawl-Aktivitäten über die Logfiles analysieren und das auszuwerten, zu schauen. Weil ähnlich auch wie mit dem Traffic, so was ihr ja vorhin beschrieben habt, zu schauen, okay, wie viel wie viel Klicks machen denn wie viele URLs bei mir aus? Das Gleiche sollte man auch mit den Crawling-Ressourcen sich mal anschauen, weil wenn es genau, was der Stefan beschrieben hat, dass er den JavaScript-Datei jetzt hier die ganzen Crawling-Ressourcen frisst, oder der, dann sollte man da auf jeden Fall dann schnell was machen. Aber auf jeden Fall sollte man auch die Analyse fahren, und gibt es ja auch viele Möglichkeiten, Locker-Dateien zu analysieren. Ich weiß, dass manche große Seiten da Schwierigkeiten haben, dann die Locker-Dateien dann zu auszuwerten, weil sie so viele Daten haben. Aber mit Elasticsearch und so kann man da sich schon was ganz Gutes bauen. Auf jeden Fall die Empfehlung, das sich auch mal anzuschauen.
Ich sehe das ein bisschen anders, Stefan, an der Stelle. Ich sage immer, was du halt bei einem Crawl findest, das findet letztendlich auch Google. Ja? Und wir haben jetzt dankenswerterweise in der Search Console ja auch ein paar Daten oder ein paar mehr Crawling-Einblicke bekommen. Und ich glaube, die meisten Seiten, die brauchen einfach keine Logfile-Analyse dort draußen. Ja? Und da kommen halt auch immer so komische Sachen raus, dass Google an einem Tag 5000 Mal eine URL mit Statuscode 301 crawlt. So. Also mir fehlt da halt so ein bisschen die Ableitung oder die Strategie dahinter. Weil ich müsste mir halt eigentlich immer erstmal überlegen, wofür möchte ich eigentlich gefunden werden? Was sind das für Keywords? Wo stehe ich dort? Und muss ich an diesen Seiten was besser machen? Und wenn ich dann noch ein Problem habe, dass die überhaupt nicht gefunden werden oder was auch immer, dann kann ich halt vielleicht in die Logfiles reinschauen. Aber wenn ich es halt andersrum mache, das ist halt für mich so extremes Kaffeesatzlesen, da finde ich halt überhaupt gar nichts raus, außer halt irgendwie, keine Ahnung, das Verzeichnis wurde 5000 Mal gecrawlt. Dass da vielleicht aber auch 30% aller URLs drin liegen, das stellt da keiner in die Relation. Und dann kommen halt irgendwelche Aussagen raus, ja, da müssen wir weniger crawlen lassen.
Bin ich hundertprozentig bei dir. Da gehe ich absolut mit, da hast du vollkommen recht. Ich meinte auch eher in die Richtung, dass man sich das mal anschaut und einfach mal einen Eindruck verschafft. Das Problem ist halt, dass oft man schmeißt irgendwelche Tools an und dann passiert genau, was du gemeint hast. Man sieht halt nur diese Auswertung und stellt sie gar nicht in Verhältnis zu anderen Daten. Also für mich war nur diese Sache mit dem Crawling, dass man sich das mal anschaut, wirklich nur mal, um sich die zu holen. Wenn ich natürlich nur einen Tag mehr anschaue, dann, also wenn diese eine Datei über monatelang down gecrawled wird, dann muss es ja nicht Schlechtes sein, aber ich sollte mir auf jeden Fall das mal anschauen und mir überlegen, ist das, was ist passiert denn da eigentlich? Also ich sage nicht, dass man gleich dann hier den roten Alarmknopf drücken möchte, sollte, sondern dass man sich da einfach mal auch die Daten anschauen sollte.
Genau, das Problem ist halt bei Logfiles, bei den ganzen Geschichten oder dieses ganze Thema, was wir jetzt die ganze Zeit besprechen, das ganze Thema Indexierungsoptimierung, ist ja eigentlich erst wichtig ab einer gewissen Größe. Also wenn ich jetzt so ein Blog bin mit meinen 1000 Seiten, wenn ich ein E-Commerce-Shop bin und habe jetzt keinen Scheiß gebaut, da würde ich nur 10.000 URLs und nicht aus Versehen irgendwas durchindexieren lassen. Da kommt Google damit zurecht, dann ist es eigentlich kein Issue, muss man ganz klar sagen. Also wenn ihr hier zuhört, dann ist es kein Issue, da frisst Google euren Kram sowieso. Wenn es größer wird, wird das spannend. Das Problem ist, sobald ich halt größer bin, ist der Logfile so scheiße groß, dass ich mir halt keine 3 Monate mehr anschauen kann. Also da knallt dir halt alles durch, da bist du so, da kommen da so Petabytes an. Das ist nicht mehr feini. Und dann ist die Erkenntnis, dann ist, also kann man machen, haben wir auch schon gemacht, dann muss ich sagen, der Kostenaufwand dafür kann ich kaufen, wenn ich kaum rechtfertigen, weil man ist so im Kaffeelesen dann in diesen riesen Datenmengen, das hat dann doch auch schon eher wieder was, also es ist jetzt nicht wirklich scientific, auch wenn man schöne Grafiken draus bauen kann. Ich finde allerdings den neuen Crawl Report in der Search Console relativ hilfreich, der ja versteckt ist unter Einstellungen, warum auch immer. Also wer immer in der Search Console geht, einfach mal auf Einstellungen klicken und dann mitten im Bildschirm irgendwie unter ganz vielen anderen steht dann Crawl Report. Dort könnt ihr übrigens nichts einstellen, sondern nur Sachen anschauen. Also schon deswegen ist er da semantisch falsch aufgehängt. Aber da sieht man ja relativ schön, zumindest schon mal in grob, zu wie viel Prozent wird HTML gecrawlt oder Image gecrawlt oder JavaScript gecrawlt oder anderes gecrawlt. Das gibt einem schon mal so ein bisschen Gefühl für die Mengengerüste. Und was mir da aufgefallen ist, weil ich auch mal drüber nachgedacht habe, ich hatte das schon mal irgendwie dann vergessen. Man kennt es, man hat mal irgendwie sich vor Jahren mit was beschäftigt, dann wieder vergessen. Und jetzt habe ich es wieder gesehen. Ich hatte mal so Spaß mit Statuscodes genannt. Weil gerade wenn man groß ist und möchte schnell gecrawlt werden und möchte auch Google ein bisschen die Arbeit sparen, habe ich jetzt wirklich gesehen bei 1, 2, die da relativ gute Crawlraten, also wie viele URLs werden gecrawlt, rausgeholt haben, indem ziemlich viele URLs schlicht und ergreifend keine 200 geantwortet haben, sondern eine 304, also nicht verändert. Und die stehen dann lustigerweise, also du siehst in Google ja nur, welche Statuscodes es gibt, in welchen Mengen, aber die Prozentzahl der 304 waren auch relativ identisch mit der Prozentzahl Sonstiges, also nicht HTML-Datei oder so, sondern Sonstiges. Und die Crawl-Geschwindigkeit, also die, wie sie durchgehen, die war auch bei denen exorbitant. hoch. Und das ist natürlich im Verlagsbereich eine sehr spannende Geschichte, gerade wenn du deine ganzen Archive da hinten irgendwie noch durchcrawlen lässt, da sich ja auf der einen Seite schon was ändert, und zwar die Marginalspalte, also diese lustigen Dinger, die da an der rechten Seite rumstehen oder halt im Mobile unten drunter rumstehen, also verwandte Artikel, aktuelle Werbung etc., die ändert sich ja. Das heißt, wenn du so drauf gehst, kriegst du schon eine veränderte Seite im Boilerplate, nicht im Hauptcontent, aber die sagen halt einfach hier 304 und Google scheint es relativ sauber auch genauso zu machen, nämlich an der Stelle einfach auch zu sagen, okay, dann behalte ich halt den Stand, den ich habe und schaue mir den ganzen Kack gar nicht erst an.
Ich kenne extrem wenig Seiten, die das nutzen. Ja, also wenn ich jetzt zurückgehe, fällt mir jetzt eigentlich gar kein einziger Kunde ein, mit dem wir das mal umsetzen konnten. Ja.
Hat auch noch keiner gemacht. Ich habe das nur bei einem gesehen. Also ich hatte letztens einen, wir haben einen, der macht das so. Und ich habe gedacht, und da bin ich wieder drauf gekommen. Weil ich habe das Thema auch irgendwann fallen lassen vor 5, 6 Jahren. Genau aus dem Grund, weil es keiner machen wollte. Also man kriegt es einfach, man hat sich durchgekriegt. Und dann habe ich das gesehen, dachte so, stimmt, jetzt hast du nicht, und es funktioniert.
Ja, und wir haben ja verschiedene Sachen. Ja, also bei euch, bei den Zeitungen, da ändert sich ja was. Aber wenn ich jetzt wirklich so eine Produktseite habe, da kommt vielleicht eine Produktbewertung mit dazu, irgendwann mal. Aber die ist jetzt halt auch nicht der springende Punkt zwischen du rankst oder du rankst nicht. Ja, in den allermeisten Fällen, das Produkt hat gar kein Keyword. Also wofür soll es eigentlich gefunden werden? Und dann ist halt auch diese Crawling-Frequenz von diesem Produkt eigentlich egal. Ja, es sei denn, du hast da irgendwie jetzt die interne Verlinkung angepasst oder sonst irgendwas. Also dass es vielleicht Kategorieseiten besser erreichbar macht oder was auch immer. Aber halt einfach sich da die Frage zu stellen, was soll denn die Suchmaschine crawlen und wieder crawlen? Da glaube ich, ist halt super viel machbar. Also einmal für Google, um halt ihre eigenen Ressourcen zu sparen, wie Stefan vorhin auch schon sagte. Und auf der anderen Seite natürlich für den eigenen Webserver. Ja. Ich kenne eigentlich eher die anderen Fuck-Ups. Also ich hatte wirklich einen Kunden, ich habe jetzt auch in der nächsten Website-Boosting-Artikel dann geschrieben über die Crawling-Statistiken. Der hatte halt pro Tag 750 Gigabyte Datenvolumen gehabt. Weil der halt einfach, da waren halt Probleme mit den Seiten und die Seiten waren dann halt alle im Schnitt auf einmal 5 Megabyte groß, plain HTML. Ja. Okay. Und das hat natürlich zu extremen Problemen geführt. Also einmal kapazitätsseitig, wenn allein die Suchmaschine da so viele Sachen halt abfragt. Google natürlich auch, die diese Dokumente überhaupt nicht mehr richtig verarbeiten konnten. Ja, und noch viele, viele andere Sachen mehr. Also es ist auf jeden Fall cool, dass es diesen Report gibt. Wie du schon gesagt hast, die meisten Seiten brauchen ihn nicht. Ich würde halt gucken, wenn ich wirklich Probleme feststelle, dass ich halt sage, das wäre ein Thema, wo ich halt gefunden werden wollte und es ist eigentlich nicht in den Google-Index reingekommen. Dann halt irgendwie blöd. Ich hatte das mit einem Kollegen gehabt, der hat so eine Corona-Seite, Update-Seite, wollten sie halt einen Index bekommen. War halt immer gecrawlt und nicht indexiert. Ja, haben sie halt letztendlich ein bisschen rumprobiert. Ich glaube, für 99% der Webseiten, die haben da nie Probleme mit. Die brauchen sich das gar nicht anschauen. Aber es gibt halt so ein paar Spezialfälle, wo du es selbst über die Search-Konsole nicht reinbekommst, hast über ein paar Tage halt hinweg.
Ja, absolut. Aber da können wir ja gleich wechseln zu unserem nächsten Thema, was wir uns hier aufgenommen haben, ist die Google Search Konsole. Und da natürlich, ich meine, da kam jetzt ja gerade neu raus, dieser Report zu Google News. Also jetzt nicht dieser Filter Google News, den wir schon vorher hatten, sondern zu Google News. Lustigerweise ist beides nicht das für Google News Wichtige, nämlich die News-One-Boxen, sondern dieser Google News ist ja der Report über die Google News App als auch über die Startseite von Google News, also da, wo Google Inhalte kuratiert. Deswegen gibt es auch wieder keine Suchanfrage zu den URLs, sondern nur URLs. Danach hat übrigens keine Sau gefragt bisher, dass man das haben wollte. Aber was mir persönlich ja fehlt, das war auch so die Sache, was würde euch so fehlen in dem Leistungsreport? Weil mir fehlt eine ordentliches Filtern nach der Search Appearance, weil was sie da anbieten, die Filter, die machen wenig Sinn, die sind teilweise mehrdeutig und stimmen nicht mit denen überein, was ich in der SERP sehen kann. Also ich kann, glaube ich, das mit Rezepten, das macht noch Sinn. Das heißt, wieso? Und ich kann mir die Rezepte auch anschauen, also was ist in Rezeptboxen. Ich kann mir aber nicht anschauen, was ist in der Publisher-Box oder was ist in der Top-Story-Box. Also das geht schlicht nicht. Und das ist im Verlagsbereich viel wichtiger, als zu wissen, was in Google News ist, weil denn die blöden Reiter Google News ist halt einfach keine Sau. Das ist, glaube ich, so viel wie bei Bing oder so.
Da kommen mehrere Probleme zusammen. Also erstmal die Benennung, ja, dass sie es jetzt rausgezogen haben und du halt in der normalen Google Search Console halt auch nochmal als, wie heißt das, Datentyp Web News auswählen kannst, was dann halt wieder andere Daten sind. Ich vermesse auf jeden Fall auch diese ganzen Thema Search Appearances, also mit was bin ich eigentlich drin? Man kann das so ein bisschen berechnen, ob das jetzt ein Bild ist oder ob das ein News-Einblendung halt einfach war. Es ist aber halt super schwer. Und wenn sie uns diese Sachen geben würden, da würde ich auf jeden Fall ein paar Ferrero-Küsschen nach Mountain View schicken. Das ist auf jeden Fall was ich sehr vermisse.
Ja, geht mir genauso. Also ich muss dem allen zustimmen. Also mir fehlen auch wirklich diese ganzen mehr Daten beziehungsweise mehr Segmentierung der Daten einfach. Das ist so sehr, sehr ärgerlich. Aber wie gesagt, wenn man überlegt, wo wir herkommen, hatten wir noch viel weniger. Aber ich hoffe, dass jetzt noch mehr kommt. Es scheint jetzt irgendwie ziemlich ordentlich Gas zu geben bei dem ganzen Thema. Darum bin ich da eigentlich ganz zuversichtlich, dass da vielleicht noch mehr kommen. Oder die Hoffnung, besser gesagt.
Genau, was ich super wenig selbsterklärend leider. Da kommen ja immer Kunden und sagen, hier, wenn wir in die Search Console gehen, dann haben wir so und so viele Klicks. Und wenn wir in Analytics gehen, haben wir so und so viele Klicks. Und wo ist der Unterschied? So, dann sagst du ihnen erstmal, okay, wir können halt, aber wir haben auch noch organisch zum Beispiel unter Videos mit drin, ja, dass wir es da oben in der Search Console umstellen, dass die ganzen Sachen anders berechnet werden. Das hat dann halt auch keiner verstanden. Ja, dann haben wir jetzt ja, Google hat jetzt ja, wenn wir beim Crawler Report bleiben, haben sie jetzt ja auch die Daten letzte Woche nochmal angepasst, wo sie sagen, wir erfassen jetzt mehr Daten. Also was zum Henker sind denn mehr Daten? Ja, also wer ist das denn? Also das sind ja, die crawlen jetzt ja nicht mehr, sondern sie geben dir einfach mehr Daten zurück. Und dann sagen sie wieder nur, du darfst nur 1000 sehen im Interface. Und dann bei einer Webseite war das halt das Pfeff-Icon. Ich habe mir die Beispiel-URLs angeschaut, das waren halt von 1000 Zeilen waren 800 mal Pfeff-Icon. Und teilweise mehrmals für denselben Tag. Da denkst du dir halt, warum zum Henker gibt dir mir nicht halt irgendwie ein bisschen mehr Auswahl da drin?
Ist doch super, Pfeff-Icon ist doch super, hast du mehr Daten bekommen, ist doch Wort gehalten.
Und witzig war, das Pfeff-Icon spielt manchmal halt 304 aus und manchmal 200, was vielleicht ganz spannend.
Ja. Genau, was ich auch noch mir wünschen würde, ist ein Filter, dass ich sagen kann, ich hätte gerne die Search-Konsolendaten ohne Sidelinks, weil die hauen dir halt, sobald du anfängst zu segmentieren, um dann Durchschnittswerte auszurechnen, die hauen dir halt relativ oft böse rein. Also klar, wenn du jetzt irgendein großer Brand bist mit viel Brand-Searches und dann hast du da unten die Sidelinks deiner wichtigen Kategorien drin, dann segmentierst du dir nach deinen Kategorien durch und dann sagt er halt, guck mal, deine Kategorien haben in der SERP nur eine CTR von 2%. Denkst du, ja, wieso? Und dann siehst du, ach scheiße, da sind 5 Millionen Impressions über die blöden Sidelinks über den Brand mit reingekommen, die muss ich halt wieder rausrechnen. Das ist so ein Pain in the ass. Und ja, du hast ja die Sidelinks auch bei Artikeln, wenn die gut sind, hast auch nochmal 4 Sidelinks unten drunter, die natürlich immer keine Sau klickt, die aber die als Impressions mit reinlaufen und die komplett in kompletten Datenmüll schlimmstenfalls erzeugen können, wenn du in dem Bereich halt stark aufgestellt bist.
Ja, also ich verstehe auch deinen Schmerz. Ich habe da jetzt eine Lösung für mich halt gebaut, die das ein bisschen rausrechnen soll. Ja, Punkt. Ich wollte noch was anderes sagen, das habe ich jetzt gerade vergessen.
dann sage ich noch was, was mir noch eingefallen ist, auf jeden Fall, was ich mir noch wünschen würde, und das merkt man auch gerade auch, wenn wir darüber diskutieren, einfach mal diese Dokumentation. Also ganz ehrlich, ich habe immer das Gefühl, bei der Search Console, bei Daten, man macht eine Auswertung, dann schaut man sich die Daten genauer an, dann stellt man irgendwie fest, irgendwas stimmt da nicht. Ah, da sind ja auch die Daten drin, die muss ich rausfiltern, das muss ich noch ändern, das muss ich noch berechnen, das muss ich tun, da muss ich, wie Stefan gesagt, irgendwas bauen. Ganz ehrlich, ich bin ja sehr dankbar, dass wir diese Daten haben, aber einfach eine gute Dokumentation, wo einfach mal auch klar gesagt wird, wenn zum Beispiel so eine Ankündigung kommt, wir haben jetzt mehr Daten, die jetzt reportet werden, ja, dann sagt uns doch bitte klar, welche Daten das sind. Und das Schwierige ist ja auch im Tagesgeschäft, der Kunde kommt da und sagt, hier, meine Search Console sagt das und das. Und dann schaut man sich die Daten an, wenn man den Fall schon mal hat, dann kann man sagen, ja, wahrscheinlich müssen wir noch die Daten rausrechnen, damit wir echte Daten haben. Aber es ist ja so oft Interpretation und man versucht, die Daten zu verstehen und zu filtern, um dann hoffentlich die richtigen Daten am Ende zu haben. Das ist ja nochmal so ein Ding. Und du hast es schon angesprochen, Stefan, 1000 Zeilen maximal exportieren ist halt auch keine Option, um solche Daten besser zu verstehen. Gott sei Dank gibt's ja die API, aber das ist ja nochmal, hat auch ihre Pains. Aber da ist es halt einfach, wäre schön, wenn einfach mal mehr transparent da wäre, um das zu erklären, was es eigentlich für Daten sind und wie sich die auch zusammensetzen und wie man die Daten auch lesen und verstehen kann. Also das wäre auf jeden Fall auch ein großer, großer Wunsch.
Ja, das war mal halt das Problem mit dem Durchschnitt immer. Ja, also wenn ich halt jetzt in der einen Woche für 7 Keywords gefunden wurde, in der anderen für 5, so, dann ist es halt was anderes, ja. Und eigentlich müsste ich die Daten mir immer rausziehen und komplett neu berechnen, um halt zu sagen, keine Ahnung, Keywords, die unter einer gewissen Impression-Schwelle haben, die fliegen halt raus, Sidelinks fliegen raus und so weiter, damit ich mir dann halt echte auswertbare Daten halt irgendwie zusammenbekommen. Wobei ich halt immer sage, das ist halt eh die Vergangenheit und wir müssen halt eigentlich eher strategisch in die Zukunft gucken und halt uns fragen, wo wollen wir denn besser werden? Und dafür sind die Daten halt hilfreich. Und dann hast du eigentlich auch nicht diese ganzen Schmerzen mit hier Segmentierung da und hier und muss ich da noch ein Land einstellen, muss ich das rausnehmen und so weiter. Das sind halt immer ein bisschen andere Anwendungsfälle.
Genau, aber du hast was Schönes gesagt, API ist wichtig. Also kann ich nur sagen, also wie gesagt, hier wieder das Thema, wir reden jetzt von etwas komplexeren Seiten. Wenn man da seinen Blog betreibt und seine 10.000, 20.000 Zugriffe am Tag hat und sowas, dann ist alles fein, dann hat man die Probleme in der Regel nicht. Dann kann man damit auch einfach arbeiten. Also ich glaube, das ist ja auch der Anwendungsszenario. Das Ding heißt ja eigentlich, hieß ja mal Webmaster Tools. Ich glaube, das ist beim Grundgedanken nicht dafür gewesen, dass man damit große Seiten analysiert, weil da muss man halt einfach über die API laufen und sich ein bisschen mehr Gedanken machen. Aber dann stößt man ja spätestens, wenn man in die Crawl Reports reingeht, an echte Grenzen, weil einfach keine API da ist. Und da waren wir ja bei der alten Search-Konsole besser. Da gab es ja diese ganzen Crawl-Reports, also so, die konntest du ja noch ziehen per API, die es bei der neuen nicht mehr gibt, weil, wo ich ja auch richtig pissed bin, weil John uns immer versprochen hat, an der neuen Search-Konsole wird es jeden Report auch als API geben, weil es einfach auch nur ein API-Endpunkt für die Search-Konsole ist. Und dieses genau, ich habe irgendwie 300.000 indexiert, gecrawlt, aber nicht indexiert und ich krieg halt nur 1.000, da lässt sich halt, das ist keine repräsentative Stichprobe, mit der ich auf Fehlersuche ernsthaft gehen kann. Und ich kann ja auch nicht den Trick machen, wie früher, ich markiere einfach 1.000 und krieg nächsten Tag wieder 1.000 zurück. Also das war ja so der Trick, mit dem man sich auch beholfen hat, man einfach 1.000 markiert. Und dann war man vielleicht so nach einem Jahr durch bei 300.000, aber es sind ja oft 30.000 oder so und konnte dann damit wenigstens dich sozusagen durchhangeln. Das geht ja alles nicht. Das ist ja wirklich ärgerlich. Und ich weiß nicht, da würde ich mir wirklich wünschen, dass ich an die Daten per API drankomme, weil dann kann ich es auch direkt ins Skript ziehen. Du musst nicht erst runterladen, CSV machen, irgendwo ablegen, im Skript wieder einladen. Ist ja halt auch Zeit, also die irgendein Armer bezahlen muss.
Aber wie bei jedem Tool auch, es gibt halt verschiedene Anwendungsfälle und ich war auch mal bei Google wegen dem ganzen Tool, im Thema Google My Business. Die haben halt nie gedacht, dass es dort auch quasi Handelsketten gibt, die mehrere Standorte haben. Deren Idee war halt immer, wir bauen ein Tool für, du hast einen Laden. Deshalb kriegst du eine Karte zugeschickt. Funktioniert. Wenn du dann halt aber 1.000 Filialen in Deutschland hast und du schickst halt jedem eine Karte, ist zum Glück nicht mehr so. Das funktioniert halt hinten und vorne nicht. Und dass du dann vielleicht ein Interface möchtest, um halt alle Bewertungen zu sehen, darauf antworten zu können, ohne dich halt immer bis in die dritte Ebene durchzuklicken. Das ist halt einfach, sagen sie halt, das ist halt für 2% der Kunden dort draußen halt relevant. Aber für die halt super schmerzhaft.
Ja, und ist natürlich auch eine blöde Sicht von Ihnen, weil diese 2% der Kunden machen vielleicht 20% der Standorte aus, weil sie davon ganz viele haben. Also hinsichtlich ihrer Datenqualität, die sie ja gerne haben wollen, ist es natürlich doof, wenn die Filialisten nicht sauber bedient werden können.
Ja.
Ich meine, die laufen dann halt über andere Anbieter wie Jex oder sonst was und versuchen sich da irgendwie zu behelfen. Oder wie heißen die anderen? Ich bin jetzt hier keinen irgendwie... wie heißen die anderen?
Überall, genau.
Nicht, dass wir hier... das wie eine Empfehlung klingt. Exakt, aber wie gesagt, das sind aber ganz im Ernst, was sind im Crawl-Report so die wichtigsten Reports, die ihr euch so anschaut?
Vielleicht erstmal wieder eine Kuriosität, also wenn du die vergleichst, die Crawling-Fehler-Statuscode 404, also unter dem ganz normalen Thema Indexabdeckung, versus dann Crawling-Statistiken-Statuscode 404, das sind andere Daten. Ja, das sind nicht die gleichen, die da halt rauskommen. Ist halt die Frage, warum sie das eine nochmal separat reporten und das andere dann halt wieder nicht. Aber worauf ich halt gucke, ist immer so Crawling-Volumen erstmal und halt Größe. Ja, weil da halt in der Vergangenheit Probleme bei Kunden waren, dass die HTML-Seiten auf einmal aufgebläht waren, das Crawling-Volumen halt hochgeht. Aber das war es eigentlich im Kern schon.
Ich schaue mal den Leistungsreport primär und das ist eigentlich so meine Welt. Dann natürlich, klar, auch so die, wenn FAQ-Markups oder andere Sachen noch dabei sind, dann auch da nur halt schauen, wie das Status der Seite geht. Das ist für mich eigentlich so die wichtigsten Reports.
Und da die Daten auch drin. Wo man gerade sagen muss, danke für den Hinweis, die Fehlerreports zu den Schema-Orgs, die sind ja mal zur Abwechslung sinnvoll benannt und auch sinnvoll reportet. Also die funktionieren wirklich gut, muss man sagen, nachdem wir ein paar gemacht haben, die wo wir gemeckert haben. Also die heißen ja wirklich so, wie die Schema-Orgs auch heißen. Also da ist halt eben Rezept, Breadcrumb etc. Und dann sieht man halt auch gleich die die sinnvollen Fehler. Also mit denen kann man wirklich sehr effizient und auch schnell arbeiten, finde ich.
Absolut.
So, und jetzt, wenn wir schon gesagt haben, Leistungsreport ist eigentlich das Wichtigste, damit verbringen wir auch persönlich die meiste Zeit mit. Arbeitet ihr extrem stark in der GSC oder nutzt ihr lieber Dritttools? Was ist da so eure Empfehlung? Oder baut ihr euch irgendwas mit Google Data Studio Konnektoren irgendwie zusammen, die ihr dann... Ich finde es immer so lustig, wenn da diese GDS-Konnektoren-Boards irgendwie einer sagt, ich habe da was gebaut und dann Leute das alles abfeiern, weil ich finde halt den Konnektor relativ limitiert. Du kannst schon mal so Delta-Reports, also so schwer machen, dann schon mal gar nicht danach sortieren und also ein Kack. Aber was ist da so euer Herangehensthema, mit dem man da gut arbeiten kann, halbwegs pragmatisch, ohne dass man gleich in so eine Technikhölle läuft?
Dann fange ich an. Also ich, eigentlich alles. Also ich nutze sowohl die Search-Konsole, das Interface, um mal ganz schnell ein paar Sachen mir anzuschauen, gerade bei neuen Seiten. So der erste Eindruck, fallen irgendwelche Sachen auf, was sind so die Top-Keywords, filter mal kurz die Brand raus, einfach so kurz einen Überblick zu verschaffen. Dann natürlich ganz klar nutze ich auch gerne Drittanbieter-Tools, um die Daten auch zu dann vielleicht besser zu konsumieren. Da muss ich Deride auch sehr loben. Die haben da echt ein tolles Tool gebaut, auch mit den Daten zu archivieren, finde ich auch sehr, sehr hilfreich. Das Problem ist natürlich dann immer, bis die Daten dann da sind, dauert es eine Weile. Aber ansonsten, wenn die Daten mal drin sind, das Connected ist es immer sehr hilfreich, die Daten dort zu haben, weil sie auch archiviert werden. Dann natürlich, du hast es schon gesagt, Jens, die API natürlich mit Data Studio. Ich benutze den Connector ganz gerne, aber immer mit dem Bewusstsein, dass da auch Blackbox in der Blackbox ist. Das heißt, wenn ich zu viel filtere, könnte es sein, dass da nur noch ein Teil der Daten rauskommen. Aber um einfach mal auch gewisse Analysen oder einfach sich ein paar Reports zu erstellen, mache ich das ganz gerne auf die Schnelle. Und dann natürlich bauen wir auch unsere eigenen Lösungen. Das heißt, ich benutze einmal Supermetrics, um da die API anzuzapfen. Die haben ganz coole Konnektoren, auch um diese ganzen Limitierungen zu umgehen und so weiter, auch für andere Tools. Und dann natürlich unsere eigenen Lösungen, die unsere Entwickler dann bauen, um Daten zu archivieren, um entsprechend auch noch zu verarbeiten, zu veredeln und so weiter. Also ich glaube, alles sozusagen ist dann natürlich immer eine Frage auch des Aufwands und was brauche ich und wie will ich die Daten nutzen.
Ja. Bei mir ähnlich auch eine Mischung, was ich jedem empfehlen kann. Oder ich bin sowieso ein großer Fan von Bookmarklets, also mehr URLs dynamisch zusammenzustellen. Da habe ich halt, um zum Beispiel eine URL auszuwerten, wie steht die jetzt gerade da, letzte 28 Tage schon vorgefiltert auf Deutschland. Sowas kann man sich halt zusammenbauen und dann kann man da coole Analysen machen. Ansonsten halt auch viele eigenprogrammierte Sachen über die API, das anzuzapfen, die Daten halt in irgendeiner Art und Weise nochmal zu veredeln.
Da, Bookmark sagt, ist ein guter Tipp, da möchte ich mal einen kleinen Tipp raushauen. Es gibt hier ein schönes, eine Chrome-Extension vom Technical SEO, an der Stelle mal schön gegrüßt, wo schon ziemlich viele Bookmarklets drin sind direkt, wo man dann direkt draufspringen kann, einfach sagt man Top-Suchanfragen zu der URL, die ich gerade im Browser aufhabe oder so, da muss man nicht so viel abtippen. Das ist nicht nur Search-Konsole, das Gleiche geht dann auch noch für Bookmarklets, um sich direkt was anzuzeigen, zum Beispiel das Verzeichnis, auf dem ich gerade bin, Sichtnahme in Systrix oder was hat er hier noch drin?
Bing.
Genau, diverse On-Page-Checks und so weiter, also Ahrefs, Deep Links immer gerade zu der Seite, an der ich gerade bin. Also das ist, da muss man sich die ganzen Bookmarks nicht selber anlegen, da sind wirklich wahnsinnig viele schon drin. Mehr macht das Ding eigentlich auch nicht, aber ist damit wahnsinnig praktisch und spart Zeit. Aber du hast mir doch vorhin noch erzählt, dass du auch an etwas arbeitest, fand ich auch sehr praktisch, Search-Konsole direkt mal abzugleichen mit den Seitendaten zur Title-Optimierung automatisiert.
Ja, ihr habt doch da eine coole Lösung bei euch auch auf der Webseite, wenn mich nicht alles täuscht, ja?
Dazu haben wir noch nichts, da haben wir mal eher was anderes drin, aber das haben wir intern, aber du hast ja erzählt, dass du auch sowas gebaut hast. Hast du mir sogar mal im Zug gezeigt.
Ja, da arbeite ich noch dran. Das ist noch nicht final, aber wenn man mir folgt, dann kriegt man das früher oder später mit, was ich da gebaut habe.
Genau, aber ich meine, das ist so auch ein Klassiker, wo man sagen kann, da kann man auch einfach mal so ein Batch drüber laufen und sage, ich ziehe mir halt einfach aus irgendeinem Crawl, wo auch immer ich den her habe, ich weiß, Screaming Frog, Sidebar, White, ist jetzt egal wie, meine URLs mit Title und Description und gleich einfach und schmeiß hinten dran einfach mal so die Top-Suchanfragen zu der URL aus der Search-Konsole draus und da kann ich relativ einfach abgleichen, stehen die eigentlich in Title und Description drin. Das ist so super low-hanging fruits, kann man komplett durcharbeiten, dann notfalls sogar im Excel S-Verweis drüber für Leute, die sagen, ich kann gar nichts anderes, auch gut, reicht schon mal. Und da hat man direkt eine Liste, die man abarbeiten kann. Also einfacher geht's nicht.
Absolut. Ich glaube, da gibt es auch ein fertiges Google-Sheet von der Aleda Solis, dass sowas kann. Müsste ich mal raussuchen, können wir dann die Shownotes reinhängen.
Auf jeden Fall. Genau, kommen wir zum spannenden Thema, was wir da auch noch haben, ist das Ganze, was, glaube ich, uns auf jeden Fall das Jahr betreffen wird, ist natürlich Google-Updates und wo Google da hingeht. Das Letzte, was sie ja rausgehauen hatten, war das ganze Thema Absatzindexierung. Ich weiß auch nicht, nachdem jetzt alle hier ihre Content verjankt haben und daraus holistische Bretter mit 80.000 Wörtern gemacht haben, findet man ja nichts mehr auf den Texten. Und dann ist dann die Antwort von Google auf den Herrn Yank einfach, wir versuchen Absätze zu indexieren. Was ja in sich ein spannendes Thema ist, aber was glaubt ihr, wo geht Google hin? Was werden wir als nächste Updates sehen? Und finde ich auch spannend bei so Produkten wie Discover, was ja dann doch sehr stark personalisiert ist und die Suche ist ja gar nicht mehr personalisiert. Die war ja früher mal, wir haben es ja mal ein bisschen rumexperimentiert, aber so irgendwie lokalisiert ist die SERP sehr stark, aber personalisiert eher wenig, ist mein Eindruck. Glaubt ihr, dass wenn die aus Discover ein bisschen mehr wieder lernen, dass wir da wieder etwas sehen werden, dass Google auch in eine Personalisierung der Suchergebnisse stärker reingehen wird?
Das wird halt super spannend, wie man das dann nachher halt einfach tracken kann. Ja, wenn wir jetzt bei der Search Console bleiben, du hast ja schon gesagt, das ganze Thema ist sehr stark lokalisiert, aber diese Dimension Stadt habe ich ja oder Bundesland habe ich ja überhaupt nicht in der Search Console. Und dann sehe ich halt nachher, ich werde für Rechtsanwalt auf Platz 1 gefunden. So, und dann bist du halt irgendwie drin im lokalen Ergebnis und dann sagst du halt einfach, ja, nach Rechtsanwalt suchen aber nur 300 Leute. Ja, das sind vielleicht dann die 300 Leute in Hintertupfingen, die danach halt irgendwie suchen und da bist du halt auf 1. Und diese Ableitung ist halt für viele extrem, extrem schwer zu treffen. Inwieweit jetzt die Ergebnisse zukünftig wieder stärker personalisiert werden, puh, das ist eine gute Frage. Ja, man müsste es halt wirklich mal gegeneinander legen bei so eigentlich nicht lokalisierten Suchen. Ja, wie sehr sich das Ganze halt einfach unterscheidet. Erstmal sage ich erstmal dazu.
Ja, das ist echt eine gute Frage. Wenn man die Zukunft vorhersehen könnte, wäre vieles einfacher. Ich glaube auf jeden Fall, diese Personalisierung darf man nicht vergessen, hat Google immer gesagt, ich hab keine Zahlen, ich habe es noch nie gemessen, aber Google hat selber immer gesagt, dass es ja nur ganz wenige Suchergebnisse, prozentual, also einstelligen Bereich betrifft an Anfragen. Das heißt, diese Personalisierung war in der Vergangenheit auch gar nicht so stark. Ich finde eine Lokalisierung viel, viel wichtiger. Da auch was der Stefan gesagt hat, es wäre sehr schön, wenn man Search Console danach filtern könnte, dass man das aktuell machen will, sehen wir die Ergebnisse und sehen halt die Daten und sagen, okay, wird wahrscheinlich eine lokale Sache sein. Ich glaube halt, diese Absatzindexierung kostet natürlich wieder Ressourcen, aber es zeigt auch meiner Meinung nach, dass Google ihren Weg, also Texte noch besser zu verstehen, noch besser vielleicht irrelevante Inhalte entsprechend auch zu identifizieren und sich auf die Kernaussagen vielleicht, also wie so ein Text teilweise aufgebaut ist mit einem Intro-Text, der vielleicht mehr nach Marketing als nach einer klaren Aussage klingt. Und dann kommt irgendwann in der Mitte, wenn man lange gescrollt hat, kommt dann eigentlich die wichtigsten Informationen oder so weiter. Ich glaube, das wird Google immer noch mehr machen, weil das gehört auch einfach zu ihrem Arbeitsauftrag, glaube ich, dazu, dass sie einfach noch besser verstehen, was es auf den Seiten sich handelt, welches Problem lösen sie, welchen Intent würde diese Seite erfüllen. Und dafür musst du halt die Texte noch besser, noch intensiver analysieren und auswerten. Und ich glaube, es gibt irgendwo mal ein Patent. Ich glaube, das war so ein Paraphrasieren-Patent. Das heißt, Google misst dann halt, wie hoch ist der Laberfaktor eines Textes. Ich glaube, das spielt alles eine Rolle. Das heißt, wir werden wahrscheinlich in Zukunft noch mehr Updates sehen, die noch mehr auf Content gehen und noch mehr auf die wirklich, ist das, was da steht, unique? Ist das überhaupt noch, ist das relevant? Ist es klar verständlich? Ich glaube, da wird auf jeden Fall noch einiges passieren. In welcher Form kann ich mir aktuell auch gar nicht richtig vorstellen. Ich kann es auf jeden Fall, aber ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass es in die Richtung gehen wird.
Wobei wir, glaube ich, aufpassen müssen mit diesem ganzen Wort indexieren. Also es ist ja nicht so, dass sie jetzt einzelne Textfragmente nur noch indexieren, sondern halt weiterhin die Seite an sich. Aber dass sie halt besser in der Lage sind, diese Struktur zu erkennen und dann vielleicht auch den fünften Absatz mit seiner Überschrift oben drüber, vielleicht auch als Seitentitel und Description halt irgendwie anzuzeigen. Es geht ja auch um dieses Beispiel, wie Google gezeigt hat, viel um dieses Thema Featured Snippets, dass sie da halt einfach die Sachen besser rauslesen können. Und wer da sehr sich mit beschäftigt hat, der hat ja auch gesehen, dass Google im letzten Jahr mit diesem Hashtag-Text gearbeitet hat, wo sie halt zu dieser Stelle halt einfach springen im Chrome-Browser. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es in Firefox auch mittlerweile unterstützt wird. Also, dass ich halt nicht nur den Text irgendwo habe, also den Text im Featured Snippet, sondern wenn ich die Seite besuche, dass ich auch runterscrolle zu der entsprechenden, zu dem Ort der Antworten. Und das ist ja letztendlich das, was sie jetzt noch weiter verfeinern. Und da letztendlich dann auch besser bewerten können, hey, dieser Absatz passt halt mega gut auf diese Suchanfrage, deshalb zeige ich diese Seite jetzt an, obwohl die Seite halt insgesamt zu generisch ist, um für diese spezielle Suchanfrage relevant sein zu können.
Ja, absolut. Aber das andere, was ja immer viel rumgegangen ist, das ganze Thema Entitätenerkennung, Semantik. Ich bin ja immer auf der Gegenseite und sagt, ihr glaubt nicht, dass die so weit sind, wie was sie da rumpatentieren. Glaubt ihr, wie weit sind sie da unterwegs?
Also ich finde es immer spannend, mit der NLP-API so ein bisschen rumzuspielen, da mal so ein paar Probetexte reinzuwerfen und zu gucken, was da halt rauskommt. Das ist schon gut. Ich weiß halt nicht, wie viel besser noch geht. Ne? Also jetzt, wenn wir uns an ein Studium zurückerinnern, wie hießen die Track, immer diese ganzen Contests, wo es darum ging, wer hat den besten Retrieval-Score, wer hat die beste Precision, besten
Read. Ja,
ja. Ja, das ist ja eine Wissenschaft für sich und es geht ja immer weiter. Und es gibt da ja, es ist halt schwer zu sagen, was das beste Ergebnis ist, weil dazu müsste ich alles kennen, ich müsste alles auch wirklich bewerten können. Und es ist erstmal faszinierend, dass es ein Computer überhaupt hinbekommt und dann halt auch so gut hinbekommt und wie viel dann noch in Zukunft möglich ist, weiß ich nicht. Ich glaube, bei diesen ganzen Top-Queries, da ist es schon sehr gut, wenn es dann halt in den Longtail geht, da halt verschiedene Bedeutungen. Da wird es vielleicht immer so ein bisschen fuzzy, also nicht so ganz treffscharf. Und da werden sie halt besser werden, aber das wird halt die Head-Terms, denke ich, nicht so sehr betreffen.
Ja, also wir haben ja das Thema, also uns hat ja letztes Jahr massiv das Cover beschäftigt, was natürlich im Verlagsbereich das Burning-Thema ist und mit Abstand der stärkste Google-Kanal. Also da bist du 50, 60, 70% des kompletten Google-Kosmoses Traffic ist das Cover. Und das beim Verlagen, die von den Google News gut waren, ist halt viel, also viel Traffic. Und du hast genau keine Daten, weil du kriegst ja nur URLs. Und da war natürlich die allererste Frage, und das wissen wir aus der Google News Optimierung, du hast als Blatt in der Regel für gewisse Themen, kannst du dann auch Entitäten nennen, Autorität. Also du kriegst halt, weiß ich was, wenn du irgendwie der Merkur bist, dann kriegst du wahrscheinlich Bayern relativ gut durch, also FC Bayern. Da wirst du wahrscheinlich von allen Newsboxen, die da waren, so bei 30% drin vertreten sein. Das heißt, du bist auch relativ sicher, oder es fällt sich also irgendwas in dem Dreh rum und da wird dann halt irgendwo ein Mopo aus Hamburg vielleicht 0,01% haben oder sowas. Also man sieht relativ deutlich, wer eine Themenautorität hat. Und das kannst du, und die einfachste Art, dein Traffic hochzufahren, ist natürlich, du sagst, da wo ich Autorität habe, hole ich auch das Maximale aus der Berichterstattung raus, weil die Wahrscheinlichkeit der News Talks ist sehr hoch. Da habe ich gesagt, das muss ja in Discover eh nicht funktionieren. Also haben wir gesagt, okay, wie kriege ich jetzt raus, welche Themen Leute haben in Masse? Also haben wir einfach die ganzen Sachen per Hand runtergeladen, weil es gibt ja keine API für den Scheiß. Entschuldigung.
Das schneiden wir gleich mal raus, oder?
Genau, und haben es dann halt einfach gegen diese NLP-API geschickt von Google, um mir zu sagen zu lassen, welche Entitäten sie da sehen. Ist auch relativ spannend, weil dann siehst du schon sehr genau, wo man Autoritäten hat und die kannst du auch verstärken. Das funktioniert wirklich, dieser Ansatz. Aber du siehst halt auch, was, wenn du das in Masse machst, was in Masse zurückkommt. Und da ist natürlich als jemand mit unserem Studienhintergrund, als Informationswissenschaftler, fällst du da halt schon rückwärts vom Stuhl, weil eine Entität ist ja eine Bezeichner, um eine Gruppe zusammenzufassen. Und wenn du dann eine Entität Hund und eine Entität Hunde hast, dann denkst du halt, nein, das habt ihr nicht so ganz verstanden im Mountain View, das war nicht die Idee einer Entität.
Englisch versucht, weil wir haben ja immer das Problem, ja, es gibt ja so viele coole Tools in den USA mit irgendwelchen Sprachen. Dingen und das funktioniert halt auf Deutsch dann halt bescheiden bis gar nicht. Und ist es dann auch im Englischen so, dass Doc und Docs rauskommt oder ist es halt wirklich ein deutsches Problem?
Ich habe jetzt nur deutsche Verlage als Kunden, deswegen kann ich hier mit englischen Daten da nicht liefern, aber die NLP-API kannst du ja auf Deutsch stellen und dann sollte die, ich meine, also Hund und Hunde auseinanderkriegen. Aber du hast auch BVB und
Borussia Dortmund, ja.
Und Borussia Dortmund drin, wo ich sage, okay, das ist halt. Und lustigerweise mit unterschiedlichen Autoritätswerten dann die Signifikanz auch noch unterscheiden, wo du denkst so, das dürfte nicht passieren. So, und ich komme dann halt immer hin und sag, wenn ich irgendwie hingehe, und ich meine, wer sich damit auseinandersetzen will, was man da alles machen kann, der geschätzte Kollege Olaf Kopp publiziert da ja ziemlich viel zu rum, was er da so, und er liest ja die richtigen Bücher und bringt es auf Deutsch rüber in langen Artikeln, die wesentlich kürzer sind als die Primärliteratur, die hinten dran liegt, also wer da sich einlesen will, kann ich Ihnen da wirklich empfehlen. Dann kommt man halt so Sachen hin und sagt so, okay, warum habe ich signifikant andere Suchergebnismengen, wenn ich nach Anwalt oder Anwältin suche, nach Zahnarzt oder Zahnärztin? Und das ist kein hypothetisches Problem, das ist real. Und dieses Geschlechter nicht zusammenzuführen, ist natürlich auch ein wirtschaftlicher Nachteil für jeden, der nicht das generische Maskulinum als Standard hat, also für Frauen. Weil ich bin halt bei einer Rechtsanwältin und dann kann ich sagen, okay, dann sage ich halt Rechtsanwaltsbüro. Da wissen wir aber auch, dass die Suchanfrage signifikant geringer als nach Anwalt. Also ich habe hier einen signifikanten Wettbewerbsnachteil. Also das ist ein wirklicher Nachteil, der eigentlich relativ trivial, also wenn du durch die Berufsbezeichnung durchgehst, da kannst du notfalls sogar noch einen Mensch dran setzen und sagen, ich match die beiden zusammen. Also das ist so trivial zu lösen. Und an solchen Trivialitäten kriegen sie es nicht hin. Und da bin ich dann immer etwas kritisch, dass was gerade Olaf beschreibt, was in Patenten da ist und was in Publikationen da ist, wirklich auch nur ansatzweise implementiert ist.
Also da hast du absolut recht, ja. So sehr habe ich mich mit den ganzen Feinheiten da noch gar nicht beschäftigt. Manches ist halt auch natürlich sprachlich, ja. Also du sagst ja auch als Frau, ich bin Lehrer, wahrscheinlich. Weiß gar nicht. Hoffe ich, das setzt mich jetzt hier nicht ins Fettnäpfchen. Aber ja, es wäre schon schön, wenn sie die Entitäten besser zusammenführen würden. Ja. Ist vielleicht spannend, dann nochmal zu gucken, ob das halt auch mit den Worten dann wieder korreliert. Also wenn du halt für Borussia Dortmund nicht gut rankst, auch für BVB, vielleicht weil du auch immer BVB halt einfach verwendest auf deiner Seite. Ja, spannend ist ja überhaupt, wie baue ich halt diese Autorität für eine Entität auf? Also wie werde ich halt einfach wahrgenommen als eine gute Quelle für das Thema? Und ich glaube, das hat halt wieder sehr stark, oder was heißt, ich glaube, das wird damit zusammenhängen, worüber ich halt schreibe und wie ich halt auch meine Webseite einfach durchstrukturiere. Wie ich halt auch da wieder die Themencluster und so weiter. Und da sind wir halt wieder bei ganz vielen klassischen SEO-Themen.
Absolut. Aber wie gesagt, da bin ich mal gespannt. Also ich glaube, wir sehen eine Menge noch Qualitätsupdates, weil es wird gleich rüberlaufen zum Thema Content. Da haben wir vorhin schon so ein paar Sachen angeschmissen, aber man sieht halt an diesen Qualität-Updates, kann man relativ deutlich sagen. Und da gibt es ja diese ganzen EAT-Diskussionen und wie sie da alle laufen. Und wenn man so Kunden hat, die mit solchen Problemen aufschlagen, dann kommt ja dann auch immer, ja, wir haben auch schon Autorenboxen eingeführt, aber hat sich nichts geändert. Ich sage ja, okay, warum auch? Aber die klassische Beobachtung ist ja, wenn man einfach viel schlechten Content ausmistet, wie wir vorhin ja ganz am Anfang, um den Bogen zu schlagen, gesagt haben, guck mal, mit irgendwie 15% deines Contents hast du 100% deiner Impressions schon zusammengesuffelt, von Klicks wollen wir gar nicht reden. Wenn man den anderen Kram einfach ausmistet, dann ist es in der Regel immer sehr positiv. Oder aber man macht sich die Mühe und sagt, ich update den ganzen alten Kram, was auch immer einen relativ guten Erfolg hat, muss ich sagen. Nur updaten heißt natürlich, man muss es in die Hand nehmen. Das ist dann beim Zeitungsverlag mit 2 Millionen alten Artikeln schwer. An dem schönen Beispiel, was Sistrix jetzt gerade die Woche gepostet hat, wo die mal ihr Lexikon abgedatet haben. Okay, dann hast du vielleicht 200, 300 Lexikon-Artikel. Das kann man machen. Und das ist dann auch mal die Entscheidung, wo ich sage, okay, wenn ich so eine Analyse mache und sehe einen Content-Bereich, der halt gar nicht performt und sagt, du, das sind 300 Artikel, die sind eigentlich gar nicht so schlecht, aber die sind halt einfach outdated. Das kann man arbeitsmäßig schon mal hinnehmen und sagen, lohnt sich zu aktualisieren. Aber ansonsten, dieses Ausmisten ist für mich, glaube ich, immer noch etwas, was uns 2021 massiv beschäftigen wird.
Sollte vor allem, ja. Ich habe es ja auch, ich habe ja sehr viel immer über Google Search Console geschrieben. So, da sind dann halt die Screenshots auch alt, die Funktionen heißen nicht mehr so, wie sie damals halt noch beschrieben waren, ja. Und dann brauche ich mich auch nicht wundern, wenn mein Ranking halt sukzessive halt flöten geht. Und wenn man sich da halt wirklich mal Gedanken macht, wofür möchte ich sichtbar sein und dann halt auch einfach sagt, das ist halt ein Asset, das ich halt einfach dauerhaft pflegen muss, da muss ich mich hinsetzen einmal im Monat. Das hilft halt, weil sonst bist du halt auch einfach nicht mehr ein gutes Ergebnis. Nur weil du es in der Vergangenheit nicht warst, dann hast du halt einfach keine Ableitung für die Zukunft daraus zu treffen. Wenn man sich wirklich da halt mal Gedanken macht, was sind meine 50 wichtigsten Themen, dann muss ich da halt hinterher sein. Bei Zeitungen, das sind nicht mehr die alten Sachen, sondern geht's halt darum, keine Ahnung, hat sich dieser Star geschieden, was ist in der Stadt passiert, was war mit diesem Verkehrsunfall und so weiter. Das verändert sich halt einfach. Und da hilft mir dann halt auch ein Republishing-Mix. Aber wenn ich halt sage, ich möchte bei diesem Thema die primäre Quelle sein, da sollte ich halt auch gucken, wo ich diese Informationen möglichst gut und schnell herbekomme und dann halt auch einfach gute Inhalte dazu anbieten kann. Aber mein Gefühl jetzt auch aus der ganzen Agenturzeit und so, die meisten machen sich einfach keine Gedanken darüber. Die publishen einfach, hauen was auf die Website. Wenn es gut läuft, rankt es irgendwie. Und dann wird gesagt, ja, unser Traffic ist runtergegangen. So, dann sagst du, ja, weil ja Discover-Traffic ist runtergegangen, weil ich nichts mehr gepublished habe. Und die meisten Discover-Sachen haben eine Lifetime von 24 Stunden. Also was erwartest du? Du publishst nichts, was soll denn Google anzeigen? Wenn du jetzt zu dem Star-Namen oder sonst was einfach jetzt gerade nichts mehr hast.
Stefan? Grinst.
Ja, weil ich kann es absolut nachempfinden und ich bin absolut beim Stefan und auch bei dir. Also ich weiß, was ich vorhin schon ein paar Mal gesagt habe, also ich finde halt dieses alter Content, aufräumen, ja, das ist nicht immer möglich, aber wie Stefan schon sagt, also wenn ich einfach mal meine wichtigsten Seiten haben, dann und mich darauf fokussiere und mir dann überlege, welche Maßnahmen ich ergreifen kann, dann fallen da viele Maßnahmen da ab, die man schnell und auch schnell was erzeugen kann oder machen kann. Das Problem ist halt immer, man muss unterscheiden, habe ich für eine Webseite? Habe ich jetzt ein Newsportal, habe ich ein E-Commerce, habe ich eine Firmenwebseite, also es gibt ja verschiedene Arten von Präsenzen und die haben natürlich die haben alle Contents auf der Seite, aber die Maßnahmen, die man zum Beispiel ergreifen kann, sind ähnlich. Also einfach mal sich mit der Seite zu beschäftigen, was ich vorher schon gesagt habe. Und ja, viel hilft bei Discover, gerade aktuelle Inhalte, klar. Wenn wir aber über die normale Suche reden jetzt, also relevante Inhalte, dann muss ich halt auch unique Inhalte haben und ich muss halt nicht die tausendste Pressemeldung, die ich vielleicht auch schon überall anders verwendet habe, auf meiner Seite veröffentlichen. Ich muss halt einfach eine hohe Qualität am Tag legen und auch mal aufräumen und die alten Sachen auch wieder rausschmeißen. Und da helfen halt die Datenanalyse zu schauen, okay, welche Inhalte haben im letzten Jahr zum Beispiel überhaupt keinen Traffic erzeugt? Und brauche ich denn diese Inhalte? Und auch mal kritisch hinterfragen, ist das denn überhaupt gut, was ich da habe? Früher war ja ganz oft, wurden 4-Sterne- oder 5-Sterne-Texte eingekauft für ein paar Euros. Jeder SEO, der ein paar Projekte projektiert hat, kennt das ja noch. Ist ja heute undenkbar eigentlich, für 3 Euro oder 4 Euro einen Text zu kaufen und den auf seine Seite zu hauen. Da werden gute Autoren gesucht, Freelancer, die halt oder hochwertige Inhalte schreiben. Und dann versucht man auch recherchieren, okay, welche Themen muss ich denn abdecken? Also es wird halt heute im Content-Produktionsprozess viel mehr darauf geachtet, was ich da eigentlich schreibe. Also wie gesagt, es hat sich viel verändert und ja, es sollte auf jeden Fall, jeder sollte mal sich mit seiner Seite wirklich intensiv beschäftigen und zu überlegen, ist das denn gut, was ich da mache? Und zahlt es auf mein Ziel ein? Und wenn ich halt ein Newsportal bin, das mit Discover davon lebe, dann muss ich halt auch dementsprechend dann auch viel veröffentlichen und aktuelle Inhalte haben. Wenn ich aber halt ein E-Commerce habe, dann brauche ich gute Kategorie-Seiten. Ob das jetzt viel Inhalt drauf sein soll oder nicht, das ist normal, da streiten sich auch die Geister oder die SEOs. Aber ich einfach mal fragen, ist das denn gut, was ich da mache? Ist das denn wirklich, würde ich denn als vielleicht nicht, als wenn ich die Webseite betreibe, auf dieses Suchergebnis klicken, auf dieser Seite mich dann beschäftigen. Also auch das mal einfach mal sich hinterfragen. Und das ist, glaube ich, passiert viel zu selten, weil man sagt, natürlich habe ich gute Arbeit gemacht. Natürlich ist das, was ich da gemacht habe, toll. Ja, die Seite ist jetzt 5 Jahre alt, also die URL. Aber hey, das war toll, was ich damals gemacht habe. Vielleicht ist es nicht mehr aktuell. Vielleicht sollte man wirklich überarbeiten. Und das ist passiert leider auch nicht so oft, wie es eigentlich passieren sollte.
Ja, was ja dazu kommt, was man ganz gerne dann frage, wenn wir mit Kunden im Gespräch sind, sag mal, wie viel von deinen Inhalten kannst du mit deinen Ressourcen, die du hast, überhaupt aktuell halten? Weil das gibt eigentlich das Mengengerüst an Inhalten, die du überhaupt in den Index lassen solltest. So, was Content-Seiten betrifft, was jetzt nicht Produktseiten sind, die ergeben sich ja von selber oder Kategorien sind. Aber gerade im B2B ist es immer eine spannende Frage, weil da sitzt ja meistens nur so eine Aufsichtssekretärin hin, die dummerweise auch noch Webtexte schreiben muss. Und dann sitzt du da und sagst, okay, wie viel kann man dann machen. Und dann machen wir das wenigstens gut und halten es aktuell. Und dann hat man so eine Maximalgröße, auf die man rauskommt. Und ansonsten muss man halt nachsteffen. Und dann kann man wieder eine Rechnung aufmachen, ob das überhaupt Sinn macht oder auch nicht. Aber das ist besser, definitiv besser, als dass arme Sekretärin muss jeden Tag einen blöden Blogartikel schreiben über irgendwas.
Ich habe irgendwo gelesen,
Im Zweifel, gar nicht so viel Leidenschaft dafür hat.
Ja, ich habe schon gesehen. Ja, ist gut. Nee, ich habe ja irgendwo gelesen, das fand ich sogar cool, da ging es um irgendwie, auf Facebook hat jemand gepostet, was ist kein SEO-Ziel? Und da war irgendwie so, ja, wir veröffentlichen 6 SEO-Texte in der Woche. Und das ist kein SEO-Ziel. Ja, und so, aber diese Mentalität halt, gibt's leider noch, oder es gibt sogar noch diese Anforderungen teilweise noch in Unternehmen. Und das ist halt, und das ist auch mit dem, was, wo sich Google hinentwickelt, wo wir auch vorhin schon gesprochen haben. Ich glaube, das ist halt auch die Richtung. Also, auch dieses Aufräumen, also mit Systrix und Lexikon-Seiten überarbeiten, Seiten löschen und so weiter. Es hat immer wieder gezeigt, dass es einen positiven Effekt für die Seite hat. Klar, wenn ich weniger Seiten habe, dann verbessere ich die interne Verlinkung. Wenn ich Seiten überarbeite, habe ich natürlich auch entsprechend einen höhere Qualität danach, hoffentlich, weil wenn ich es dann schlechter mache, wäre es natürlich fatal, da habe ich grundsätzlich was falsch gemacht. Aber im Endeffekt ist doch eigentlich alles, was man auf der Seite tut und mit einer Strategie, und da kommen wir wieder auf, was der Stefan schon ein paar Mal auch gesagt hat, einfach einen Plan haben, wo will ich eigentlich hin, was will ich denn eigentlich erreichen? Und wenn man diesen Plan hat und diese Strategie verfolgt und dann auch diese Maßnahmen dann einem umsetzt, die das auch dann untermauern, wie zum Beispiel, ich möchte gerne jetzt den Bereich für irgendwie auf dem E-Commerce, ich möchte gerne die Damenmode verbessern. Und was muss ich denn dafür tun? Was muss ich dann? Und oft ist es halt so, dass dann eigentlich es wird versucht, irgendwie alles zu machen. Das ist auch nicht richtig. Ne? Die Lieblingsantwort des SEOs ist, it depends. Ja, warum? Weil halt es immer davon abhängt, was ich überhaupt, wie die Webseite aufgebaut ist. Und vielleicht sollte man sich einfach nur auf ein paar Sachen erstmal fokussieren, auf einen Bereich und daraus dann auch Sachen ableiten. Aber gleichzeitig sollte man auch mal, wie ich schon gesagt habe, hinterfragen, ob das denn gut ist. Und das passiert leider viel zu selten. 6 Texte in der Woche veröffentlichen ist kein SEO-Ziel, auf keinen Fall. Also, weil das ist.
Das geben wir den Schuh draus.
und allein schon der Begriff SEO-Text sagt schon eigentlich alles, dass da grundsätzlicher Fehler, Fehlgedanke dahinter ist. Also.
Genau, aber kommen wir da hinten, jetzt mal gerade mal über Content reden. Wir hatten ja vor 2 Jahren so diesen Hype oder ein Jahr, 2 Jahre, ich weiß gar nicht so genau, von diese lustigen. Lass uns alles holistisch machen, damit Google auch wirklich alles findet und mich dann zum besten Treffer macht mit diesen langen Seiten. Und jetzt gab es ja diesen, vor allem in der zweiten Jahreshälfte, 1, 2, 3 schöne Cases, gerade aus der USA rüber. Gab es aber auch den super, zwei super Vorträge dazu vom Jan Brakebusch, die gezeigt haben, als die diese Sachen auseinandergebrochen haben. Und zu Einzelseiten wieder gemacht haben, aber in sich gut vernetzt mit einer guten Nutzerführung, dass die damit signifikant besser abgeschnitten haben. Wie steht ihr zu dem Thema?
It depends.
Okay.
Ist halt wieder von der Nutzerintention abhängig. Ja? Also was erwartet der Nutzer? Ist das ein Thema, was jetzt wirklich zusammengehört? Sachen, die halt ähnlich sind, die sollte man auf jeden Fall miteinander verlinken. Und da halt eine Seite haben, die das Ganze halt durchstrukturiert und dann auch nicht nur stupide von neu nach alt sortiert, sondern vielleicht nach einem anderen Ranking-Kriterium, ist halt super, super sinnvoll. Und wenn das halt bedeutet, dass ich halt einzelne Themen auch anspreche, dass ich halt irgendwie sage, keine Ahnung, kurz zusammengefasst, mit der Google NLP-API kannst du das und das machen. Wenn du alles über die API lesen willst, geh hier hin. Ja, ist es ja, da habe ich ja beides erfüllt. Ja, dann habe ich das Thema da angeschnitten, aber die Detailinfos gibt es halt einfach woanders.
Absolut.
Und mal gucken, was halt jetzt gerade schon rankt und was ich denke, was der Nutzer da eigentlich finden möchte. Weil das machen halt so selten irgendjemand, also auch bei den ganzen Shops, die gucken, also eigentlich müsste ja auch nicht nur gucken, verkaufe ich dieses Produkt, sondern verkaufe ich auch noch die richtigen Produkte, also die angesagten Marken beispielsweise, zu einem guten Preis, zu einer guten Verfügbarkeit oder was auch immer. Das hört ja nicht auf mit 1-0, bist du für das Keyword relevant oder nicht, sondern es geht halt um Welten darüber hinaus. Das macht diese SEO-Arbeit so spannend, aber auf der anderen Seite kannst du dich halt in 1000 Sachen verzetteln. Und im Zweifelsfall wird gesagt, der SEO macht das schon. Und dafür hast du einen Tag die Woche Zeit, mein Kollege. Und dann schreibst du noch die Blogartikel, weil du bist ja auch noch unsere Sekretärin.
Ja, genau. Ja, das finde ich spannend. Also gerade auch danke dafür, für den Hinweis. Dieses ganze Thema Search Intent, was auch sehr stark durch die Gegend getrieben worden ist und was uns ja auch alle sehr beschäftigt, wo ich auch mal sagte, das ist relativ trivial, such halt ein blödes Suchbegriff und guck dir die SERP an und dann weißt du, welchen Intent Google hinten dran vermutet, weil das kannst an den Treffern ableiten. Und das hilft ja auch bei solchen holistischen Inhalten weiter, weil wenn du jetzt merkst, dass Wasserbett befüllen und Wasserbett Füllmenge komplett andere SERP gibt, dann sollte ich die beiden Themen nicht auf einer Seite behandeln.
Oder halt maximal als Teaser, ja, dass ich sage, hier, du möchtest was über die Füllwelt, dann geh hier hin. Oder im Schnitt ist es bla bla bla. Ja? Aber hier findest du alle Details, was du machen sollst. Entkalktes Wasser, links drehen, mit Mineralien drin oder was auch immer da für deinen guten Schlaf dann die beste Lösung ist.
Also was mir noch zum holistischen Content, was mir am holistischen Content nicht gefällt, ist halt die User Experience. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich google etwas und dann klicke ich auf das Suchergebnis und dann lande ich, ja, Chrome macht es jetzt ein bisschen anders, danke, aber normalerweise springe ich dann an den Anfang der Seite. So, und dann muss ich mir auf dieser langen, langen Seite, wo viele Inhalte sind, die passenden Inhalte, die ich eigentlich suche, nochmal suchen. Da machen viele Seiten ihre Hausaufgaben nicht sehr gut, weil einfach dann diese Möglichkeiten nicht gegeben sind. Klar, ich habe dann vielleicht nochmal so eine Übersicht der Überschriften, da kann ich dann nochmal runterspringen. Auf Mobile ist das dann schon wieder was ganz anderes und es ist anstrengend, dann die passenden Informationen zu finden. Und das ist, wo ich da beim holistischen Content immer sage, ja, das ist vielleicht jetzt so aus algorithmischer Sicht oder für die Suchmaschine ganz gut, aber für den User ist das vielleicht nicht immer so hilfreich, alles auf einer Seite zu haben. Andererseits hat es natürlich auch den Vorteil, wenn ich alles auf einer Seite habe, kann ich besser tracken. Gleichzeitig habe ich auch die Möglichkeit natürlich dann auch den User dann sagen, nicht durch irgendwelche Weiterleitungen oder URLs, Fehler und so weiter auf irgendeine 404-Seite zu bringen, also die Wahrscheinlichkeit sinkt. Aber grundsätzlich bin ich der Meinung, dass man halt, wie du Stefan auch beschrieben hast, also eine Seite, das Thema behandeln und dann aber nochmal die Detailinformationen auf gerne auf separaten Seiten machen, weil das sind ja auch wieder Search Queries, wo jemand sagt, ich möchte gerne zu dem Thema das und das wissen und das steht halt nur auf der Detailseite, weil es dann so komplett sehr tief drin ist. Also zum Beispiel jetzt WDF-IDF als Beispiel, ne, die Formel, wie funktioniert das Ganze oder was ist das und so weiter, kann ich auf einer Seite wunderbar abdecken und erklären, aber die Formel dafür oder wie das genau funktioniert oder das mathematische Modell dahinter, das könnte ich auf einer separaten Seite eigentlich komplett abwickeln, um es zu erläutern, weil vielleicht auch das suchen nicht so viele und die suchen, die sagen, hey, mich interessiert genau das Thema. Also es ist immer eine Frage auch, welche Informationen ich da auch habe. Also ich glaube, nicht jede Information oder bietet sich an, holistisch abzudecken. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, wie funktioniert ein Atomkraftwerk beispielsweise, das holistisch auf einer Landingpage abzubilden, wäre eine ganz schön große Herausforderung. Und ich glaube, wenn du es auf Mobile anschaust, hättest du ganz schön viel zu scrollen. Das sind so Sachen, wo ich sage, irgendwo hört es dann auch auf. Also schön und gut, dass man das vielleicht versucht, zu machen, aber ich glaube, nicht jede Information kann man holistisch abbilden und manchmal ist es einfach, ist weniger mehr.
Ja, aber weißt du, da sind wir ja wieder beim Thema Content. Content ist ja nicht nur das geschriebene Wort, sondern es können auch andere Aufbereitungsformen halt sein. Ja.
Dann machst du das Erklärvideo dafür, okay.
Beispiel, oder jemand liest es vor oder so. Ja, ich glaube, der Durchschnittsnutzer, der wird ein bisschen fauler und konsumiert halt lieber und lässt sich es halt vorlesen oder konsumiert so einen Podcast. Verrückt. Ja. Ja. Und da halt sich auch die Frage stellen, hey, was könnte ich denn einfach noch anbieten als alternative Aufbereitung? Kann da halt dann einfach den Unterschied machen zwischen dem sehr guten Inhalt und du bist der beste Inhalt dafür.
Absolut, ja.
Definitiv. Aber wenn du schon TF-IDF angesprochen hast, jetzt so Content-Optimierung immer noch Mittel der Wahl? Und wenn ja, was sind so das Tool und Ansatz, wie man damit rumgeht und habt ihr schon die NLP-API von Google auch zur Textoptimierung verwendet?
Also ich habe es noch nicht verwendet. Ich weiß nicht, wenn ich meine Sachen schreibe, ich schreibe halt nur über Themen, zu denen ich hoffe, Ahnung zu haben, ja, und dann denke ich, dass ich die ganzen Keywords, Nebenkeywords und so eine sinnvolle Verteilung und eine gute Scannbarkeit von dem Text und halt irgendwie eine gute Aufbereitung, dass ich das alleine halt irgendwie hinbekomme. Ich hatte zum Glück jetzt noch nicht die Aufgabe gehabt, über Themen zu schreiben, für die ich mich nicht interessiere, weil dann sage ich einfach, ich mach's nicht, was vielleicht als Redakteure dann ein bisschen arrogant ist, rauszuhauen. Ja, da hilft sowas, aber ich glaube, wenn du halt einfach eine Ahnung hast von dem Thema, dann weißt du halt einfach, worum es geht. Und du merkst halt einfach, ob jemand wirklich weiß, wovon er spricht oder halt nicht. Weil sonst ist halt einfach nur Zeichenfolge. Ja, das ist halt, Nur weil ich halt Deutsch schreiben kann, heißt es halt nicht, dass ich Ahnung habe über Stefans Atomkraftwerksprojekt. Das ist da irgendwie Zertifikat.
Dem widerspreche ich. Ich habe nicht vor, ein Atomkraftwerk zu bauen, bitte. Nicht, dass hier falsche Gerüchte entstehen.
Du bist schon kurz vor der Fertigstellung, ich weiß.
Verdammt. Ja, ich würde mich wie Mr. Burns, oder? Ich bin von den Simpsons.
Genau. Ja, aber grundsätzlich, ich persönlich finde halt, wenn man jetzt, also ich mag IDF-Kraft vor allem, wenn man da mit meinem Lieblingstool Termlabs arbeitet, sehr gerne, um erstmal zu gucken, ob ein Text, wenn ich den von anderen bekomme oder bin auf der Kundenseite, da bin ich halt nicht im Thema, um erstmal zu gucken, ob der per se qualitativ irgendwie sinntragend ist und eine Richtung hat. Also wer Termlabs nicht kennt, ich kann ja einfach erstmal einen Text in sich bewerten lassen. Und da sieht man schon relativ deutlich, ob der Text von einem Menschen geschrieben worden ist, der irgendwie Ahnung hatte oder nicht, weil du siehst so einen schönen Plapper-Score, weil der zählt halt auch durch, wie viel bekloppte Wörter, also Füllwörter drin sind in Mengen. Das siehst du relativ schön. Und da kannst du gleich sagen, das war irgendwie Käse, ich glaube, das wird nicht funktionieren. Und das Zweite, was er macht, ist, der schmeißt dir deine TF-IDF-Werte pro Absatz raus. Und wenn du siehst, dass die Absätze in sich kein eigenes Thema haben in den Wörtern, sondern dass es so ein Brei ist, weißt du? So, da siehst du, der Text hat in sich keine roten Faden, ohne dass du wirklich gelesen haben musst. Wenn du liest, merkst du es auch, aber du kannst gar nicht so schön in Worte greifen und sagst, irgendwie kommt der hier zu keinem Punkt und es gibt auch irgendwie keine ordentliche Story in dem Text. Aber das mag ich an dem Tool sehr gerne, dass du halt direkt sagen kannst, guck mal, jeder einzelne Absatz, entweder hat der einen klaren Fokus oder hat eben keinen. Und wenn der keinen hat, dann weißt du, es ist ein Scheißtext.
Dafür taugt das auf jeden Fall. Ich glaube, diese ganzen Tools kann man halt auch für andere Sachen, das heißt missbrauchen, aber halt einfach nochmal nutzen. Ja, also wenn du halt eine Seite vorgelegt bekommst, ja da irgendwie 50.000 geschriebene Artikel, dann sollst du halt irgendwie bewerten, was davon überhaupt gut ist oder worüber die geschrieben haben. Das kannst du ja überhaupt nicht manuell machen. Und da halt mit so IDF-Analysen drüber zu gehen oder auch mit der NLP-API, um rauszufinden, schreiben die jetzt eher über Fußball oder über Handball, was ist das, wenn die halt keine sinnvolle Klassifizierung haben? Oder du halt Sachen nachklassifizieren möchtest, also Subgruppen bilden, ist halt auch sowas halt super spannend, um dann zu sehen, wir haben da die 75 Artikel, wo es halt irgendwie um den Sportler oder sonst irgendwas gegangen ist.
Genau, oder wenn du es, also hat das gerade ein Kollege drauf gekommen, aber echt das Problem hatten, also eine SERP, die sehr, also vom Thema ganz klar ist. Also es ist ein Thema drin und es ist auch nur Berichterstattung drin. Wir mussten da rein, aber das Problem war jetzt, was denn machen? Also ich meine, die Daten sind ja auch gut. Und dann haben wir mal angeschaut und haben festgestellt, also die drin waren, die hatten in der NLP-API so alle irgendwie einen relativ negativen Sentiment zu dem Thema. Also die haben eher negativ darüber berichtet. Und das finde ich auch ganz spannend. Also was für eine Art von Sentiment ist denn eigentlich drin? Das ist natürlich ein Spezialfall. Wenn du eine durchmischte SERP hast, ist es relativ hupo. Das ist nicht mehr der Hebel, den du ziehen kannst. Aber dann zu sagen, vielleicht kommt man mit einer etwas anderen Sicht auf das Thema rein oder muss die jetzt zwingend negativ sein, weil das die vorherrschende Meinung ist. Also wir sind jetzt gerade beides mal am Durchtesten, aber allein sich das mal, diese Sentiment-Analyse mit anzuschauen und zu sagen, was für eine Tonalität hat denn das Thema? Also eher negativ in der großen Aussage der Treffer oder eher positiv oder ist es komplett gemischt? Finde ich es auch mal eine spannende Ansage. Also das ist natürlich wirklich so ein ganz vom Grund ein ganz wichtiges Thema, wo du dann auch wirklich mal mit der Feile ran kannst und auch die Zeit dafür hast. Aber ist an der Stelle mag ich dann die NLP-API ganz gut, weil die da mir ja schon da wirklich schöne Werte kriegt, die ich von sonst niemanden in der Art kriege, beziehungsweise ein anderes tut. Ich nehme halt dann schon gerne ein Tool von Google, weil ich hoffe, dass das vielleicht ihre Sicht ist auf das Thema. Ja. Genau. Aber ist spannend. Wie geht ihr, Stefan, du kannst ja nicht nur schreiben, über was du nicht willst. Ihr habt ja auch Kunden, die über andere Dinge Content haben wollen. Wie organisiert ihr das?
Also ich bin da vorab so bei Stefan, lass Experten zu einem Thema Texte schreiben. Also du musst Ahnung davon haben. Ich habe es ja schon ein paar Mal plädiert dafür, hohe Qualität. Das EAT-Update hat auch gezeigt eigentlich, was auch Google, in welche Richtung sie sich entwickeln. Also klar, man kann so tun oder auch Ahnung haben, aber im Endeffekt man muss halt einfach die Qualität hochtreiben. Und dafür brauchst du halt einfach Fachwissen, dafür brauchst du halt auch Leute, die sich mit dem Thema beschäftigen und nicht einfach einen Wikipedia-Artikel umtexten und daraus dann einen Text machen. Also ich glaube halt, also was wir tun, ist halt Folgendes. Also wir nutzen auch ähnlich, wie ihr jetzt auch gerade beschrieben habt, also zur Nachkontrolle oder zur Validierung, einfach einen Überblick zu bekommen. Weil wenn ein Text erstellt wird, dann hat es ja ein langer Prozess. Das heißt, es gibt eine Keyword-Recherche. Es wird geschaut, welche Themen das Thema umfasst oder was da alles noch mit dazugehört. Also da wird deshalb echt viel Arbeit steckt da ja drin. Und dann will mit solchen Tools dann am Ende dann eigentlich nur prüfen, haben wir irgendwas vergessen oder halt, wenn wir halt eine Seite übernehmen oder optimieren wollen, wie sieht es denn eigentlich auf der Seite gerade aus und sehen wir da irgendwo vielleicht große Gaps, die wir gleich angehen können. Also das ist natürlich immer sehr, sehr hilfreich. Also ich bin großer API-Fan. Ich liebe einfach, wenn wir Daten einfach durch eine API jagen können, viele URLs, die auswerten lassen können. Vielleicht muss man vorher noch ein paar Daten rausziehen über die Datenbank, also dass man nur den Content hat und den dann auswerten. Aber da hat man schnell einen Überblick, was man machen kann. Und ich würde immer sagen, wenn ein Texter textet und er die SEO-Grundlagen kennt und das auch weiß, auf was es ankommt, dass er halt vielleicht einen schönen Text schreibt, aber auch auf die Suchintention und auch die Suchbegriffe achtet und da auch die passenden Wörter benutzt, dann kommt da am Ende was sehr, sehr Gutes raus und was auch ranken kann. Und das kann man dann im Nachhinein mit solchen Tools dann validieren und nochmal prüfen, ob da nicht irgendwas vergessen worden ist. Und ja, das ist so auch unser Vorgehen.
Also ich mag es auch zum Text der Briefing erstellen schon. Also bei Keyword-Recherche muss man ja wirklich unterscheiden. Ja,
klar.
Mache es jetzt für die strategisch, also welche Themen wollen wir besetzen? Jetzt nicht Themen sind von Entität, sondern was Themenumfeld, was hat die Konkurrenz etc. pp. Aber wenn ich einen einzelnen Artikel schreiben muss, also den einzelnen, da kommt jetzt irgendein Contentplan raus und dann kommt der einzelne, stehen irgendwo einzelne Artikel und so. Und dann sage ich natürlich, okay, dann ist natürlich so eine TF-IDF mal kurz drüber laufen zu lassen, ist für mich auch eine Quelle an sagen, wo sagt man, die Themen könnten in dem Bereich relevant sein. Jetzt kann man natürlich Sachen weglassen. Das ist ja immer ganz wichtig. Also wichtig ist, komplett weglassen ist okay. Sie mit irgendwie versuchen, randständig reinzubringen, ist ja eher negativ. Weil dann sieht es so aus, als versuche ich noch irgendwas abzudecken, was ich gar nicht bin. Aber sich darüber mal Gedanken zu machen, ist das etwas, was zu meinem Bereich passt oder nicht? Wenn ja, sollte man es gut im Text behandeln? Also da kommt jetzt nicht, bitte schreibt das Wort achtmal, sondern wenn das Thema, Subthema, was ihr mit, dann bitte richtig behandeln. Aber das ist halt auch nur eine Quelle, weil das sagt ja das, was gerade in den SERPs ist. Das kriege ich ja mit der TF-IDF raus.
Absolut. Ich
ja nicht raus, was doch sein könnte. Das kriege ich damit nicht raus. Da muss ich mir noch andere Quellen anschauen. Aber dafür ist es schon mal per se ein wichtiges Thema, weil ich hatte auch schon Kunden, die gesagt haben, die haben irgendwie einen Analyseprozess gehabt. Also für einen Artikel und sagt, guck mal, die Sachen müssten alle rein. Und hinten dran haben sie dann eine Qualitätskontrolle mit TF-IDF gemacht und gesagt, die Qualitätskontrolle wurde anstrengend, weil wir voll viel nachbessern müssen. Da sage ich, ja, wenn du das vorne nicht mit reinschmeißt, dann kommt es hinten dann auch nicht mehr raus. Also dann ist klar, dass du ganz viel nacharbeiten musst. Das muss vorne von auch mit rein. Aber bitte nicht so, wie was wir letztens hier in der Hand hatten, beim Kunden, wo die halt so Text-Briefings von anderen Leuten bekommen hatten, wo halt wirklich so oldschool noch drin stand, diese 30 Wörter müssen da drin vorkommen. In genau der Schreibweise und da war der Eigenbrand vom Kunden in drei verschiedenen Schreibweisen drin in der Liste und ich so, nein, bitte nicht. also das ist natürlich wirklich stupide. Also ein guter Texter sollte frei texten können und ein Briefing soll den Anregungen geben und ein bisschen die Recherchearbeit für sich selber erleichtern. Aber er muss dann schon entscheiden können, was er mit reinnimmt. Und das muss er mir dann aber auch rein dokumentieren. Wenn er sagt, das und das habe ich gestrichen, weil, dann habe ich es hinten bei der QS auch einfacher. Weil ich dann weiß, mit welchem Schwerpunkt er rangegangen ist und dann kann ich sagen, ja, passt. Haken dran. Was ich aber auch spannend finde, ist, wenn man sagt, ich habe Ähnliches, also ich habe so ähnliche Themen, was ich was, ganz hypothetisch, ich schaue mir nicht jetzt an, so Epson-Drucker, was ist so der TF-IDF dazu, sondern ich sage Epson-Drucker, HP-Drucker, etc. Ich nehme mal ganz viele, schaue mir rein und gucke, was gemeinschaftlich vorkommt. Weil das sind dann auch, glaube ich, Aspekte, die man sagen kann, die müssten dann eigentlich auch grundsätzlich irgendwie mit behandelt werden. Okay, ist jetzt ein Produktthema, da läuft es eh anders. Deswegen, ich habe jetzt nur versucht, ein strukturiertes Beispiel zu finden. Die anderen, die ich im Kopf habe, wären korrekte Kundenbeispiele, die kann ich jetzt natürlich nicht bringen. Aber damit kriegt man relativ sauber raus, ob die Themen wirklich einheitlich sind oder ob die auseinander diffundieren, weil dann kann man sie gar nicht einheitlich behandeln. Das ist an der Stelle auch eine spannende Art von Analyse, finde ich immer.
Ja. Sehr gut.
Exakt. Letzte Frage, was uns ja auch immer lange beschäftigt, Tab-Content. Jetzt sind wir ja mobile only first, schlag mich tot und da ist das ganze Tab-Content-Thema ja irgendwie anders als früher.
Ach gut, das ist wieder halt Dauerbrenner, ja. Also das ist ja die Standardantwort, wenn ich was verstecken muss, dann brauche ich es vielleicht auch gar nicht auf der Seite. Ja, es gibt gute Gründe, warum ich halt vielleicht einzelne Absätze erstmal zuklappe und ja, auslesbar ist für die Suchmaschine schon. Ob sie es jetzt 0,003% weniger wichtig bewerten, keine Ahnung. Ich muss ja letztendlich einen guten Kompromiss hinbekommen zwischen Relevanz für die Suchmaschine und halt gute Aufbereitung für den Nutzer. Und wenn das halt bedeutet, dass ich halt manche Sachen halt einfach zuklappen muss, dann mache ich das. Ja, dann gewinnt der Nutzer gegen halt die 0,003 Punkte bei Google.
Ja, hast du vollkommen recht. Also irrelevante Inhalte in den Tabs verstecken, warum sind sie dann auf der Seite drauf? Ich glaube, mit dem Mobile hat sich nochmal ganz viele neue Möglichkeiten jetzt gegeben. Also auf einmal ist es dann doch wieder legitim, Inhalte dazu zu klappen, weil sonst wird die Seite zu groß. Ich glaube, was immer wichtig ist, was man beachten sollte, ist halt, wie du schon sagst, also Google, wenn es ganz normal im Quellcode drinsteht und einfach nur per CSS ausgeblendet ist, dann wird Google das auch lesen. Ob es jetzt wie stark bewertet wird, ob es schwächer ist, ist jetzt mal, ich glaube, mit Mobile Crawling eigentlich wieder hinfällig, weil da sind meistens die Inhalte immer zugeklappt, also nicht sofort sichtbar. Also wenn es aber nachgeladen wird, da würde ich immer aufpassen natürlich mit JavaScript und Co., auch wenn Google natürlich die Seite rendert, aber das muss ja auch nicht immer gleich passieren, das kann ja auch später, viel später passieren. Und aber ich bleibe beim Stefan auch, ich stimme dazu zu. Also wenn es wichtige Inhalte sind, sollte man sie auch zeigen und nicht in Tab-Navigation verstecken. Ist natürlich immer, ja, man packt immer ganz gerne viele Sachen in Tab-Navigation, wenn sich die Produktmanager nicht einigen können, was denn jetzt sichtbar wird auf der Seite. Und dann wird da natürlich dann, wir machen eine Tab-Navigation und da gibt es dann ganz viele und wird alles zusammengeklappt. Ja, es ist immer sehr, sehr schwierig.
Ja, absolut. Ich bin, kann man wirklich noch hinzufügen, also nichts hinzufügen passt genau. Also wenn es nicht wichtig ist, wegnehmen. Ansonsten finde ich bei mobilen Seiten es schon sinnvoll, dass man, wenn man so sagt, ich habe eine lange Seite, ich möchte den Nutzer erstmal einen Überblick bekommt. Und dann, wenn er in ein Thema tiefer rein will, kann er es nochmal aufklappen, glaube ich, macht durchaus Sinn und schadet auch nicht mehr. Nur seine AGBs auf jeder Seite mitschleifen im Tab ist dann halt eher blöd. Genau. Kommen wir zum anderen spannenden Thema, was ja auch extrem wichtig schon immer war, ist das ganze Thema interne Verlinkung. Ich habe mir da jetzt mal so, auch in unseren ganzen Monatsrückblicken, die wir immer so machen, liest man ja einiges durch, auch die Konferenzen immer angeschaut. Ich sehe immer die ganzen Beispiele, auch auf Konferenzen, und man sieht halt wahnsinnig viele Screenshots, die alle Desktop sind. So, und Desktop ist das Spiel natürlich viel einfacher, weil ich viel mehr Fläche habe. Glaubt ihr, wir kriegen endlich mal gute Beispiele, die mobile sind, weil da ist es ja eine viel größere Herausforderung in nächster Zeit?
Sollten wir eigentlich, ja, also es ist ja erstaunlich.
Müssen wir die selber machen.
Also wenn du der Erste sein möchtest, Jens, go for it. Also es ist ja letztendlich ein bisschen dem geschuldet, wie wir selbst halt rumsurfen, ja. Also ich gucke mir Webseiten halt auch immer unter Desktop an, dann stellst du halt irgendwann fest, ja, oben ist, ja, und dann was sind überhaupt die Unterschiede? Dann kannst du die Seiten halt vielleicht nochmal parallel durchcrawlen, Desktop, Mobile, was sind die Unterschiede, was ist da, was ist halt nicht da. Es ist halt ein anderes Spielfeld, ja. Wir sind halt letztendlich den Landscape-Modus gewohnt, also horizontale Webseiten, das war halt früher. Jetzt ist es letztendlich genau andersrum. Ja, wir haben letztendlich nicht mehr so viel Pixel in der Breite zur Verfügung, aber dafür halt jetzt mehr in der Höhe. Ja, ich glaube auch da, die meisten machen sich halt überhaupt gar keine Gedanken, was sie überhaupt verlinken wollen. Deshalb sind dann halt auch Sachen einfach immer verlinkt oder sehr prominent verlinkt oder es blinkt irgendwas und du sagst halt, soll da überhaupt der Fokus des Nutzers draufgehen? Oder wäre da was anderes sinnvoll und was schlägst du eigentlich vor? Wie integrierst du das? Wo ist die Werbung? Wo ist das? Das ist halt eine Spielwiese so für sich, ja. Und wenn wir ehrlich sind, die meisten Seiten haben halt eine sehr schlechte, was heißt Recommendation? Ja, das ist ja keine Recommendation in dem Sinne, aber das sind ja halt einfach, das könnte dich auch interessieren, deshalb setze ich ja den Link. Und die meisten Links waren ja dann halt in gewisser Art und Weise auch komplett irrelevant, weil da nie jemand draufgeklickt hat. Ja, oder die meisten kommen halt, haben die eine Session und gucken vielleicht dann noch, jeder 25. guckt noch eine zweite Seite an. Und das hängt natürlich auch damit zusammen, was ich halt überhaupt anteaser und was ich halt wie erreichbar mache. Und das ist halt eine Spielwiese für sich. Ich finde es halt immer sinnvoll, diese Business-Ziele zu klären, einfach wieder zu sagen, was ist das, welche Inhalte wollen wir eigentlich zeigen und was passt genau in dem Kontext jetzt rein. Und ich muss ja nicht 25 Links da aufbuttern, es reichen vielleicht auch 2 oder vielleicht auch nur einer. Und dann musst du halt irgendwie dem Nutzer einen Grund geben, warum er sich das vielleicht auch noch anschauen sollte. Und da ja, gute Beispiele zu finden, super, super schwer. Ich glaube, da gibt es halt auch nicht einfach dieses, so musst du es halt machen, sondern ist halt meistens relativ planlos zusammengeschustert. Ja, wir brauchen dann noch die Navigation, der hat dieselben 75 Dropdowns, so dass keiner vielleicht auf die 25. Ebene runterklicken möchte, aber du das halt irgendwie aufklappen kannst. Das hinterfragt halt keiner, weil Desktop war das ein bisschen, hast du halt die ganze Fläche, da bist du darüber gehovert, dann kam das noch, dass du jetzt halt immer klicken musst, das verstehen halt die meisten gar nicht. Dann mit meinen Wurstfingern geht das sowieso nicht, ja, dann ist die Seite wieder zu.
Hey, das kommt auch hinzu. Aber das ist für mich ein spannendes Thema. Wir hatten ja das Problem, also wir sind ja, also in der Geschichte sind wir irgendwann mal von Left-Hand nach horizontal oben gegangen. Also früher waren ja alle Navigationen Left-Hand, irgendwann waren sie alle horizontal oben. Das war ja aus SEO-Sicht immer nicht so der Burner, weil bei Left-Hand konnte ich halt das Ding beliebig lang machen und ich konnte halt auch längere Texte reinschreiben und oben war dann auf einmal nicht mehr, waren die Zeichen wichtig, weil die war ja begrenzt in der Gesamtfläche und da konnte ich halt nicht mehr explizit hinschreiben und ich bin immer noch ein Freund von einem Exact Anchor Tag, gerade bei der internen Verlinkung, weil das zieht halt. So, und wenn ich dann sage, ich habe jetzt hier irgendwie Ferienwohnung an der Ostsee, da stand dann da, was ich was, Usedom, Rügen etc. pp. Und ich sage, du willst du zu Rügen renken oder zu Ferienwohnung Rügen? Sagt er, ja, bitte mal 5-mal Ferienwohnung hinschreibst, jetzt A, hässlich aus und B, passt halt nicht in die horizontale Navigation rein. Sage ich, ob das ist doof, verstehe ich. Jetzt habe ich aber das Burger-Menü und ganz im Ernst, das drückt der eh keine Sau auf. Also wer hat schon Bock, sich durch so ein Burger-Menü zu klicken? Also das passiert wirklich nur, wenn ich echt überhaupt nicht mehr weiterkomme auf der Seite. Und da kann ich ja wieder explizite Linktexte reinschreiben und ich finde, das wird halt im Moment sehr wenig genutzt. Okay, da kommt dann immer Ferienwohnung und dann steht dann da Ferienwohnung Usedom, Ferienwohnung Rügen. Aber die Leute wissen das ja. Ja, aber Google halt, ich schreibe es halt hin und jetzt kann ich es halt wieder tun, weil es tut mir in meinem Design ja nicht mehr weh, weil man sieht es ja nicht wirklich.
Ja, wir haben da halt immer, glaube ich, so einen kleinen Bruch drin zwischen das, was der Nutzer eigentlich möchte und das, was ich halt einfach allen Nutzern halt gerne zeigen würde. Ja, deshalb zeige ich ja auch jemanden, der jetzt gerade gesagt hat, er will nach Flensburg, der kriegt dann halt auch trotzdem Usedom irgendwie als Link vorgeschlagen. Das macht für den nicht so viel Sinn. Ja, die meisten, die gesagt haben, ich will nach Flensburg, die werden wahrscheinlich auch nach Flensburg fahren oder halt irgendwo anders hin. Und ja, da hast du auf jeden Fall recht. Das ist halt immer die Frage, was bin ich überhaupt für ein Seitentyp? Ja, bei Publishern ist es ja so, da sind die Sessions halt kurz. Ja, speziell, wenn du newsstark bist. Dann hat die News interessiert, die Leute lesen das, danach sind sie halt weg. Bei E-Commerce würde ich schon sagen, nutzen dann die Leute das Burger-Menü an manchen Stellen. Oder die Suche. Und dann ist halt wieder die Frage, wie gut ist eigentlich deine interne Suche und findest du da überhaupt was? Und was kommt denn überhaupt raus, wenn du nach bestimmten Keywords suchst, ja, und sind es die richtigen Produkte, sind die richtig sortiert, ist es halt, keine Ahnung, ist es ein guter Farbmix und sonst was, ja, das ist nochmal eine eigene Komplexität und ja, interne Ankertexte deskriptiv zu nutzen, also Ferienwohnung Usedom statt Usedom hilft halt super, ob das jetzt im Burger-Menü zwingend rein muss, muss man halt schauen und ich glaube, im Schnitt wird die mobile Seite halt immer weniger Links haben als die Desktop-Seite.
Genau, aber das ist ja, das Schöne an der Geschichte ist ja, was du gerade gesagt hast, das finde ich sehr wichtig. Also ich glaube, gerade wenn jetzt so irgendwie bei, was ich was, real.de bist, wirst du dich ja nicht durch das Burger-Menü mit seinen 800 Einträgen durchklicken. Genau wie du sagst, mir geht es genauso, man drückt dann auf den Falschen, dann ist man irgendwo und das ist ja alles relativ eng. Also sobald ich irgendwo im Shop bin, nehme ich ja eigentlich heutzutage wirklich viel stärker noch die Suche als noch früher, weil ich durch dieses Durchbrausen überhaupt keinen Bock habe, weil es echt anstrengend ist im Mobile. Also durch so ein Burger-Menü sich durchzuhangeln.
Deshalb schieben ja auch manche Apps, beispielsweise Navigation, wieder nach unten.
Ja, genau. Das finde ich dann auch wieder schöner. Da kannst du wieder ordentlich hinschreiben. Aber ich hatte ja vorher, also wenn du jetzt gesagt hast, ich muss dem Nutzer alles zeigen, ich finde halt schon, wenn du sagst, wir sind jetzt, also nur als Beispiel, hypothetisch, wir mal dem Beispiel, ich bin so das hypothetische Beispiel für Ferienwohnungen in Usedom. Entschuldigung, an der Ostsee. Und dann sollte natürlich, also, und die wollen mir sagen, dass ich dafür Autorität habe. Dann erwarte ich als Nutzer schon, auch wenn ich nur nach Fehmarn möchte oder sonst wo, dass da Usedom, Rügen, die entsprechenden Ostseestrände drin sind, damit ich sehe, dass die auch ein vollständiges Angebot haben und vielleicht nicht nur ein kleiner Krauter, der aus Versehen drei Ferienwohnungen auf einer Insel ist, hat, weißt du? Also man hat schon gesagt, du, ich habe alles. So, das mache ich natürlich mobile nicht mehr. Ich finde da diesen Ansatz, die Sachen kontextuell anzubieten, wie jetzt zum Beispiel das sehr schön ja Home2Go macht. Also du hast ja oben dein Suchfeld und dann scrollst du rum, dann sagst du Top Reiseziele in Deutschland, dann Top-Reiseziele in Spanien. Und Top heißt schon, ich muss nicht mehr vollständig sein. Und das Vollständige hat mich ja vorher immer dazu gebracht, dass ich auch Regionen mit drin gelinkt habe in der Hauptnavigation, wo ich dann, weil die so klein sind, eh nur drei Einträge habe, bei anderen habe ich 500, was ja dann vom Indexierung und Linkgraph relativ doof ist. Und jetzt kann ich natürlich sagen, du, die Sachen, die eher B und C sind, die lasse ich auf meinen Top-Listen weg. Und ich muss nicht mehr vollständig alles anzeigen, weil ich das halt im Kontext des Scrolling mache. Und die Leute sind halt gewohnt, dass ich jetzt nicht eine Navigation mache, die mir alles abbildet, sondern ich kontextuell unterwegs bin. Ich glaube, das gibt mir für die Fokussierung, wenn ich richtig drüber nachdenke strategisch, viel mehr Möglichkeiten, als ich sie vorher aus dem Desktop hatte, weil ich trotzdem irgendwo immer das Gefühl hatte, ich muss den Leuten sagen, dass ich vollständig bin.
Ja, ich fürchte fast, dass sich auch früher halt nicht so viele Leute einfach Gedanken drüber gemacht haben, um diesen Nutzerfluss, und dann einfach gesagt haben, wir haben da den Platz, deshalb lasst uns da nochmal 20 Links halt einfach reinprügeln, die da halt irgendwie dazu passen. Ja, aber halt diese Auswahl, ja, das machen dann vielleicht jetzt die Ferienwohnungsseite, wenn du jetzt wieder im E-Commerce-Bereich unterwegs bist und du sagst halt, jemand steigt jetzt ein, keine Ahnung, machen wir Düfte. Die meisten suchen halt nach einer Duft von einer bestimmten Marke. Warum ist der denn halt in dieser A bis Z-Liste auf einmal drin? Oder du verstehst nicht, warum jetzt Z, Y, S, A, X, also warum ist es durcheinander? Also haben die es nach Produktanzahl sortiert oder nach verkauft? Also warum biete ich dann nicht einfach einen Link an auf der Düfte-Seite und sage, hier findest du die blumigen Düfte oder sonst irgendwas? Also irgendwie diese Top-Eigenschaften. Warum mache ich da halt einfach nicht oben den Einstieg sehr prägnant und sag halt, hier findest du genau das, was halt 80% der Leute halt einfach bei uns gekauft haben. Ja, das ist ja immer one fits all. Und dann sagst du halt einfach alle Marken, alle Ausprägungen, alle irgendwas. Und statt einfach halt zu sagen, ja, das haben wir auch, aber wir haben eine separate Box, wo dann halt einfach drinsteht, die besten Eau de Parfums, die besten irgendwas. Das reicht ja den meisten. Die wollen ja gar nicht alles wissen. Die wollen zwar wissen, dass du alles hast, aber es hat auch keiner Lust, sich wirklich Gedanken zu machen, sondern du willst einfach auch. Stefan hat das auch gekauft, na klar, dann kaufe ich mir auch den Star Wars Helm. Ja, einfach, das ist einfach kein Tippsignal dann.
Stefan dreht sich um, sehr süß. Genau, aber oder umgedreht, vielleicht kann man einfach, dass ich auf Mobile umstelle, also wie gesagt, mir einfach über diese ganze Verlinkung einfach mal ernsthaft wieder Gedanken machen mit den Fragen, Stefan, die du dir gerade gestellt hast, weil da die früher nicht gemacht worden sind, ist jetzt sozusagen diese Umstellung, ich gehe auf eine mobile Welt und der Leute vielleicht auffällt, dass man weniger Raum hat, jetzt der richtige Zeitpunkt mal zu hinterfragen, ob man alles in die Navigation klemmen muss oder ob man da nicht einfach mal wirklich genau so vorgehen kann, dass ich die Sachen drin habe, die Leute wirklich interessieren, weil der Raum einfach kleiner ist.
Es wäre schön. Es wäre sehr, sehr schön.
Dem stimme ich auch absolut Stefan, zu. Also.
Stefan nickt immer nur so.
Ja, weil alles, was er sagt, genau, wie gesagt, Stefan, ich bin absolut deiner Meinung und ja, es ist genau das. Also Leute sollten sich mehr Gedanken machen und manchmal ist es eigentlich so einfach, wie du schon gesagt hast, warum macht man das nicht einfach? Gerade bei großen Seiten, viel Politik im Unternehmen, dann weiß man schon, warum das nicht passiert. Aber ich glaube auch, die Leute trauen sich auch viel zu wenig und fragen das nicht das, was sie schon immer so gemacht haben. Aber vielleicht ist es jetzt Zeit, auch gerade mit Mobile und auch immer mehr, dass man da vielleicht sich dann nochmal mehr Gedanken macht. Und man kann es ja auch mal testen, einfach mal ausprobieren, was passiert denn dann, wenn wir das machen. Also im schlimmsten Fall wird es besser.
Ja. Machen wir vielleicht noch ein letztes Beispiel, damit wir noch mit den anderen Themen durchgucken kommen. Die ganzen Filialisten, die haben sich ja auch schon überlegt, eine Stockwerkslogik. Ja, da hast du ja auch nicht direkt, da musstest du auch zwei Etagen runterfahren, um dann zu den Spielwaren zu kommen beispielsweise. Und warum ist es denn in den Webshops alles quasi horizontal nebeneinander geknallt? Also das macht doch gar keinen Sinn. Sondern hast du halt die Abteilung Damen-Oberbekleidung und da findest du halt die Kleider. So bums aus. Und wenn du an die Herrenabteilung willst, dann musst du ein Stockwerk hochfahren. Das heißt halt, du klickst halt in der Navigation auf Herren und kannst dann die Hemden auswählen. warum will ich denn der Frau zwingend die Herrenhemden als Alternative zu ihren Abendkleidern anbieten? Also welchen Sinn hat denn dieser Link für den Nutzer? Das kannst du auf der Startseite machen, solange das Geschlecht nicht klar ist. Und dann aber halt auch nicht alle Kategorien, sondern halt wirklich nur die, die halt super wichtig sind oder wo du halt gut bist.
Absolut. Absolut, bin ich bei. Ich habe da jetzt mir fast ein Beispiel raus, was so passend, aber das geht nicht, das darf ich nicht sagen. Aber ich bin voll bei dir. Genau, dann machen wir das Thema zu und gehen wir zum anderen Thema, Thema Linkbuilding im Sinne von externen Linkbuilding. War ja mal tot. Ist aber irgendwie wieder in so einer gewissen Renaissance, habe ich so gefühlt. Also wir sind in dem Bereich ja nicht unterwegs, muss ich dazu sagen. Das könnte eben mehr dazu sagen. Aber gefühlt kriegt man wieder mehr lustige Angebote zugeschickt von Leuten. Unaufgefordert, mit ganzen Listen, was man war vor 8 Jahren üblich war, dann eine Zeit lang Ruhe war, jetzt kommen die ganzen alle Leute wieder aus der Ecke gekrochen. Ich sehe es aber auch wieder verstärkt, wenn ich so eine andere Funktion so bei irgendwie Agenturprüfung, BVDW unterwegs bin, das ist doch wieder verstärkt gemacht wird bei den einschlägigen, also du siehst dann und sagst, oh Gott, schon wieder der Blog, den kennt man ja schon, was soll der Kack? Ist so ein bisschen Déjà-vu-mäßig das Ganze und man wundert sich dann schon, was das Ganze soll.
Ich glaube auch da, das Problem ist halt, dass immer so eine Trennung irgendwie stattfindet zwischen mein Marketing und Markenaufbau und halt dieses SEO, ja, SEO billiger Content, irgendwie Links kaufen, ja. Dass es eigentlich um was ganz anderes geht, dass der Link gar nicht das Ziel ist, sondern dass es halt das Ziel ist, in die Diskussion reinzukommen, Aufmerksamkeit zu generieren und idealerweise, wenn der Link noch Follow ist, nehme ich, ja. Aber das Ziel ist halt nicht dieser blöde Link und deshalb, oder du erstellst keinen Link-Bait-Content, das ist halt für böses Wort, ja, das ist halt, das machst du halt einfach nicht. Sondern du musst dich halt irgendwie strategisch positionieren und dann fangst du halt nicht an, irgendwie irgendwas zu publizieren, weil du halt denkst, das kann ich irgendwelchen Bloggern um den Mund schmieren, was überhaupt nicht mit deinen Kernzielen zu tun hat. Ja, dann hast du halt auf einmal wieder Ratgeberinhalt zu XYZ, ja, aber ihr bietet doch gar keine Hochzeiten an. Ja, ihr bietet nicht mal Hochzeitskleider an. Also was wollt ihr denn mit dem Thema? Also warum wollt ihr euch da halt irgendwie einen Namen machen? Und wenn du das halt einfach mal verknüpfst und halt sagst, wie kriegen wir es halt hin, mit unserer Zielgruppe in Kontakt zu treten, wenn sie nicht bei uns auf der Webseite sind? Dann denkst du halt hoffentlich auch anders als nur, wir brauchen einen Link für SEO, weil es geht halt darum, dass du an dieser Reichweite einfach halt teilhaben kannst. Und ob es dann nachher über Anzeigen ist, über GDN, also Google Display Network oder sonst irgendwas, ist eigentlich egal. Aber du willst eigentlich strategische Partnerschaften haben. Und warum dann halt, keine Ahnung, nicht zusammen Inhalte halt aufbauen, ja, Content aufbauen, dass wir halt sagen, okay, du bist ein super Affiliate von mir, wir machen eine Content-Partnerschaft, ich schreibe dir den ganzen Inhalt zu Themen XYZ, dafür habe ich Exklusivvermarktungsrechte bei dir. Ja. Also dadurch, dass es halt immer so getrennt wird, so, ich brauche jetzt Links für SEO, nein, du brauchst nicht Links für SEO, sondern du brauchst halt letztendlich Aufmerksamkeit und Links folgen daraus halt letztendlich irgendwie automatisch. Das verstehen halt dann viele nicht und dann sich wirklich eine Strategie zu überlegen, ist dann halt schwer und dann wird einfach gesagt, komm, leg Betrag X auf den Tisch und der Walcher, der schreibt darüber, komm, Promoteo.de, guter PageRank früher gehabt, habe ich noch die historischen Sachen, da kriegst du auf jeden Fall was Feines.
Genau, wer über Atomkraftwerke schreiben kann, kann auch über Gaskraftwerke schreiben.
Ich dementiere die Aussage vehement. Ich schreibe nicht mal über Atomkraftwerke. Nee. Also was, ich gebe dir vollkommen recht, Jens. Ich habe auch das Gefühl, dass da jetzt, also kriege ich auf LinkedIn und auch so kriege ich auf meinem Prometeo-Blog, wo ich ja ganz wenig Inhalte inzwischen habe, weil ich auch mal irgendwann aufgeräumt habe. Und da war wirklich vieles Zeug dabei. Ich habe über alles irgendwann mal geschrieben. Auf jeden Fall kriege ich da auch viele Anfragen oder Angebote. Und das Nervige ist ja dann immer, wenn sie dann nochmal nachhaken und sagen so, hey, hast du meine E-Mail nicht bekommen? Ich will dir hier Links verkaufen. Hohe Trust-Faktor, bla 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 und so weiter. Das ist, ich weiß nicht, ob die Verträge ausgelaufen sind, die 8-Jahres-Verträge, die jetzt wieder erneuert werden müssen, da brauchen sie wieder neue, ich weiß es nicht. Vielleicht liegt es auch an Covid, es gibt verschiedene Gründe, aber ich glaube, wenn es um Linkbuilding geht, und da unterstütze ich voll, was Stefan gesagt hat, also im Grunde, mach Marketing. Mach ganz normales Marketing, überleg dir, wie du halt Leute erreichen kannst, weil dann geht es nicht um den Link, es geht darum, Leute zu erreichen und wie es immer so schön heißt, was ist ein guter Link? Ein guter Link ist, wo Traffic drüber kommt, wo Leute auf deine Marke, auf dein Angebot, auf deine Produkte aufmerksam werden und wenn du halt in einem Allround Blog, einen Linkhaus, der gestern noch über Hochzeitskleider geschrieben hat, vorgestern über Lego-Sets und dann heute soll er dann einen Artikel über, Wohnwagen veröffentlichen. Das ist doch, was ist denn das bitte? Also, was für eine Audience hat denn dieser Blog eigentlich? Und darum wieder klassisches Marketing online, sich darüber Gedanken zu machen, wie kann ich meine Leute, meine Zielgruppe erreichen? Wie kann ich denen einen Mehrwert bieten? Wie kann ich meine Dienstleistung oder was ich meine Produkte anbieten? Und wie kann ich einfach den Trust erhöhen? Und wenn ich dann dadurch natürlich dann auch einfach als Brand bekannter werde, habe ich natürlich auch noch einen positiven Effekt, weil dann Leute auch einfach sagen, ja, ich habe doch da was Interessantes gesehen, ich google das nochmal und dann hast du die Leute, die halt darüber einsteigen und das ist für mich modernes Linkbuilding, darauf kommt es an und nicht irgendwelchen Kauf von irgendwelchen Forenlinks oder Bloglinks oder also alles, was so klar, ich kann auch Sponsoring machen, also Sponsoring-Artikel, dann kriege ich nur Follow-Link, völlig fein, steht drin auch gekaufter Artikel, ist auch fein, aber dann sollte ich das auf Medien, auf Webseiten machen, die auch, wo meine Zielgruppe aktiv ist und dann sollte ich auch schauen, wie viel Traffic ich darüber bekomme, weil oder was dann am Ende rauskommt, weil wenn es einfach nur ein Link ist, der dann irgendwo in einem Archiv vergammelt, ist das, sorry, das ist heute nicht mal zielführend.
Genau, bin ich voll bei euch, aber ja, definitiv drückt mich auch mein Gefühl nicht, der Kram ist irgendwie wieder mehr am zunehmen. Klar, ich habe ja gerade jetzt beim hier dem geschätzter Kollege Markus Höfner hat ja gerade in seinem hier alles auf Anfang Podcast, glaube ich, heißt, also wo er wieder von vorne anfängt, gesagt, dass er ja aus seinen Erfahrungen, aus seinen SEO-Sprechstunden, die er da immer kostenlos anbietet, dass er da oft viele kleine drin hat, die halt wirklich noch null Links hat und dann muss man sich natürlich mit dem Thema beschäftigen. Ich glaube, das ist uns allen klar, das Thema an sich ist ja nicht unwichtig, aber auch da, wenn ich eine Firma bin und habe halt noch nichts, dann ist wirklich natürlich auch die Frage, wo ist es meine Zielgruppe oder welche Kontakte habe ich, was kann ich tun aus mir heraus selbst?
Ja, und da ist die einfachste Antwort eigentlich, fang mit deinen Partnern an, mit denen du schon zusammenarbeitest, den Leuten, wo du schon Kontakt hast, also red doch mal mit denen. Also das ist eigentlich total einfach, da mal zu starten.
Genau, exakt. Also exakt genau. Das ist halt das Thema. Einfach diese Standardangebote, die halt da draußen rumgondeln mit irgendwelchen Linkpaketen, die kann man sich eigentlich alle knicken. Die bringen relativ wenig an der Stelle. Ich finde es halt so lustig, weil solche Anfragen, ich kriege die auch teilweise raus und wir werden jetzt ja nicht gerade von ganz kleinen Leuten angefragt und dann siehst du halt Markenherstellern bekannter Art und Weise, Weltkonzerne und fragen dann, ja, und dann hätte man auch gerne ein Linkpaket. Dann sagst du, guck mal, ihr habt weltweit 15.000 Domain-Pop. Was sollst du jetzt mit 5 weiteren Links? Was, ich kann dir, kauf's gern irgendwo anders, aber ganz im Ernst, kannst du auch das Geld verbrennen oder wir gehen eine Party feiern, also wenn man es wieder darf. Ist halt komplett für die Tonne. Du hast aber 80.000 Seiten, da steht nur dein Markennamen im Titel und sonst nichts. Also vielleicht finden wir andere Sachen, die spannender sind.
Ja, da sind wir bei dem Thema, was Stefan gesagt hat. Denk strategisch und denk nicht in diesem Leben. Genau. Das ist wichtig.
Genau. Also dann, glaube ich, wir kommen ja langsam so gegens Ende. Wir hatten vorhin schon mal drüber angesprochen. Aber was ich ja ganz spannend, so viele von den Sachen hat man vorhin schon mal ein bisschen rumgesprochen, ist auch Thema, wie sich die Suche an sich entwickelt, beziehungsweise auch unsere Suchergebnisseite, die ist ja schon sehr bunt geworden. Ich persönlich muss halt sagen, ich sehe sie halt auch meistens am Desktop, aber im Mobile ist sie halt noch viel bunter. Da gibt es viel mehr Kacheln, die nicht mal irgendwie mit irgendeinem Schema-Org zugeordnet sind. Also gerade, dass man bei Shop-Ergebnissen schon Produkte mit drin sieht, teilweise Produktkacheln zum Durchswipen, für die es überhaupt kein Schema-Org quasi gibt, beziehungsweise die sind da nicht mal eingebunden. Google liest es selber aus den Kategorieseiten, ist ja komplett andere Experience. Also ich bin auch schon am Überlegen, ob ich hier irgendwie so zwangseinstellen kann, dass wenn ich aufmache, dass der automatisch eher in den Entwicklermodus ist und man sofort Mobile sieht. Weil eigentlich müsste man sich die Sachen ständig im Mobile anschauen, weil die Mobile-Serves jetzt sich doch signifikant unterscheiden von den Desktop-Serves.
Also ich surfe sehr viel auf dem Mobile. Ich habe wirklich so Second Screen. Das heißt, natürlich habe ich meinen Rechner und mache natürlich die Sachen. Aber wenn ich mir zum Beispiel Kunden anschaue, wenn ich in Terminen drin bin und dann habe ich halt meistens mein Handy, wo ich dann einfach kurz die Sachen google, mal drauf schaue und so weiter. Und da fallen mir natürlich sehr, sehr viele Sachen auf. Also ich muss sagen, ich bin oder auf der Couch mal einfach so, wie sieht denn das Suchergebnis dazu aus oder wer rankt denn da? Ich mache da sehr, sehr viel auf dem Handy. Ich müsste es wahrscheinlich noch öfter das machen. Auch was jetzt Scrolling angeht, Seiten Mobile machen wir schon sehr, sehr stark und auch vergleichen es auch mit Desktop, gerade zu Shop oder Links und so weiter, sich unterscheiden. Aber googeln, Mobile kann ich jedem nur empfehlen, das sehr oft zu machen. Sehr spannend ist es übrigens auch, wenn man, glaube ich, mit Android und mit der Location USA, also Mountain View, auf Mobile geht, da sieht man dann auch, kann man öfters mal in Tests reingeraten. Das ist natürlich auch immer ganz spannend. Ich habe leider kein Android, aber der Valentin Plätzer, der macht das ja immer ganz intensiv und da auch diese Sachen zu dokumentieren, was da wieder Neues kommt. Also es lohnt sich auf jeden Fall, Mobile zu surfen und sich auch da ein Gefühl dafür bekommen, auch was ich vorhin schon gemeint habe, für die Webseite.
Ich überlege gerade, ob es ein gutes Plugin geben könnte. Weißt du, dass der direkt die Suchergebnisse Desktop und Mobile anzeigt oder ob man sowas bauen kann. Muss ich mir mal Gedanken nachher machen.
Das ist ja gut. Das finde ich gut. Das können wir so mitnehmen. Den Rest hatten wir alles schon angesprochen, was hier in der Liste steht. Dann kommt, glaube ich, noch die zwei kleinen unter Diverses und kleine Hacks. Ich meine, wir haben 2021 und da sage ich immer, das Einfachste, was man machen kann, und 2021 so gut dazustehen wie 2020, einfach mal seine Website-Titels prüfen, wo überall 2020 drin steht, weil das ist definitiv Sachen, die man halt mal updaten sollte. Oder aber wenn sie evergreenig sind, halt auf 2021 setzen. Das bringt schon mal wahnsinnig viel. Könnt notfalls auch in der Search-Konsole einfach mal gucken, 2020 als eingeben. Also Suchbegriff enthält 2020 und gucken, was da für URLs rausgekommen sind. Weil das sind natürlich immer Sachen, wo man sagen kann, kann man die mal updaten. Das sind so kleine Lifehacks, die eigentlich immer sinnvoll sind, mal auf die Stelle zu machen. Ist man eigentlich auch meistens in einem Vormittag durch.
Was man auch machen kann.
Platzhalter arbeiten. Ja, also einfach, dass man eine Variable halt verlinkt geben kann. So hatten wir es halt immer gemacht, dass wir halt zum Beispiel, keine Ahnung, bei regionalen Portalen die Stadt rausziehen konnten oder das Bundesland, also irgendwelche semantisch oder strukturiert vorlegbaren Infos. Und dann hatten wir halt auch immer so einen Platzhalter, der ist einfach aktuelles Jahr. Und dann hast du den halt einmal definiert und dann hast du dich halt in den Texten eben auf diesen Platzhalter bezogen.
Da musst du ja, gar nicht klar, haben wir auch von gemacht durch so eine kleine Manipulation über den Tag Manager geht es ja auch.
Ja, kannst du auch machen. An manchen Stellen ist aber halt auch gewünscht, dass da vielleicht noch das alte Jahr drin steht, wie, keine Ahnung, Lohnsteuer 2020 machen.
Ja, genau. Deswegen sage ich halt lieber per Hand prüfen oder so, aber so Sachen mal umschreiben, wenn man es technisch nicht hingekriegt hat. Es gibt ja auch so Systeme, das sind so automatisch generierte Seiten, auf die keiner zugreifen kann. Die werden aus irgendeinem PIM oder sonst etwas Export erzeugt und da gibt es gar keinen Editor. Da kann man das notfalls auf die Art und Weise auch nochmal machen. Also ansonsten bin ich kein Freund davon, mit JavaScript noch wahnsinnig viel im Content rum zu manipulieren. Aber wenn es nicht anders geht, ist es besser, als es gar nicht zu tun.
Ja, gut, aber Content über abzudaten. Ich glaube, Zugang zum CMS kann man schon irgendwo hin, kriegt man irgendwo her. Also, ja, es geht, aber es sollte, wie du schon sagst, eigentlich vermieden werden.
Es kommt halt darauf an, wo es steht, ne? Also, wenn es dann halt wieder am 75. Blog-Eintrag steht und du musst erstmal diesen Blog-Eintrag finden und aufmachen, da kriegst du halt auch einen Föhn, ja?
Ja, klar.
Also, insgesamt so Schnittstellen, vielleicht auch zum eigenen CMS Sachen exportieren können, importieren. Das nimmt so viel Zeit, spart das, ja? Also wenn du, keine Ahnung, Hybris, vielleicht erinnert sich da noch jemand dran, da musst du ja über 25 Klicks machen, bis du zu einer.
Der Jens ist großer Hybris-Fan, musst du wissen, der liebt Hybris.
Warst du dabei bei dem Vortrag damals?
Ja.
Mit Anke und
ja, ich weiß, du warst sehr, sehr begeistert von Hybris. Also man sieht mich jetzt nicht, aber ich lache ganz stark, weil ich glaube, Jens ist kein Hybris-Fan.
Ja. Wenn jemand sein System schon Hybris nennt, dann weißt du doch, dass er definitiv geistig irgendwie anders unterwegs war.
Es haben halt aber viele eingesetzt. Ja, aber weißt du, das Problem ist ja, wenn solche Workflows halt so lange dauern, da hat ja keiner Bock drauf. Da hat ja selbst der Werkstudent keine Lust, das halt anzupassen, weil das halt einfach viel zu kompliziert ist. Wenn du da halt einfach ein gutes System hast, wo du halt mit einem Klick wohin kommst, ist das Beste, was dir
passieren kann. Also das ist etwas, was uns intern immer beschäftigt, was lustigerweise, vielen Dank dafür nochmal, es gibt ja auch Content-Management-System, du kannst ja auch ein Core-Media so verhunzen oder ein Polopoli, dass du da als Redakteur echt keinen Bock mehr hast, mit zu arbeiten, obwohl du jeden Tag Artikel schreiben musst, so im News-Bereich. Also das Thema, an jeden da draußen, schaut euch mal die Arbeitsmittel eurer Mitarbeiter an und ob man damit überhaupt effizient arbeiten kann, da ist so viel oft zu heben. Weil ich meine, gerade bei Hybris, ich meine, du kannst ja schon auch den Editor vereinfachen. Die Anforderung stellt bloß nie einer. sondern die sagen ja Anforderungen, oh, ich brauche draußen, jetzt brauche jetzt ein Flyout, irgendwas unbedingt, und ich brauche für die Marketingkampagne da was, und das ganze Budget, was man für die Agentur hat, die das Hybris da pflegt und maintaint, geht halt in irgend so einen Quatsch rein, anstatt sich einer sagt, du, wie lange brauche ich denn eigentlich intern, und vielleicht bräuchte ich danach keine 5 Leute, die hier Affenarbeit machen, sondern die 5 Leute können danach kreativ sein und meinen ganzen Content updaten, und wir könnten richtig angreifen, wenn wir mal die Arbeitszeit für Schwachsinnsarbeit einfach reduzieren, indem man uns unsere Arbeitsmittel anschaut. Diese Frage wird sich so gut wie nie gestellt. Also wir sind jedes Mal drin und sagen, lasst uns mal bitte, zeigt uns euren Editor, wie arbeitet ihr eigentlich? Und dann sagen wir, okay, dann sollten wir nicht mehr als 2 neue Seiten im Jahr machen, weil das ist ja sonst nicht zumutbar. Und dann lasst uns doch mal über das Arbeitsmittel reden, bevor wir über irgendwas anderes reden hier im Haus. Weil das ist echt, ja. Also man kann auch ein Hybris so hinstellen, dass man etwas schneller mitarbeiten kann. Also es wird nie schlank, aber von der Stange sind die katastrophal und es geht schon in etwas besser. Es wird halt nur die beauftragt. Es bleibt trotzdem ein Kacksystem. Genau. So, und last but not least, ich brauche jetzt eine neue SEO-Agentur, dann benehme ich da natürlich der den besten Sichtbarkeitsindex hat bei irgendeinem SEO-Vergleich. Ist jetzt auch nicht so der beste Rat, würde ich jetzt mal sagen. Habe ich dann auch als letztes Thema. Also ich konnte es leider nicht lassen, weil es hat mich so angepieselt. Was soll man dazu sagen? Ich würde es gerne ein bisschen hochziehen, das Thema auch ein bisschen im Allgemeinen, so, wenn man sagt, wie sucht man denn jemand? Aber ganz, ganz generell, es gibt nicht den besten Dienstleister. Also ich würde das von uns behaupten, wir sind nicht ganz doof. Stefan, ihr wart's nicht. Also jetzt bist ja nicht mehr da. Also wahrscheinlich hat sich daran nichts geändert. Und Stefan, bei dir, also zweimal Stefan, ihr seid's auch nicht. Aber trotzdem heißt es jetzt, wenn jetzt so ein Verlag bei euch auftaucht und ihr habt davon noch nicht so viel, ist man vielleicht nicht der Allerbeste für. So umgedreht, wenn das bei mir ein internationaler E-Commerce da aufkommt, sind wir vielleicht nicht der Allerbeste oder so etwas. Also das heißt, so, dann müssen die Menschlichkeiten noch kommen. Also es gibt keine Aussage wie, das sind die Beste, das macht per se nie Sinn. Egal bei was. Das gilt nicht nur bei SEO, es gilt bei jeder Branche so. Das sind so viele andere Faktoren, die drin sind. Muss ja für mich eine gute Agentur sein. Aber bei diesem jetzt gerade rausgekommenen Ranking hat man ja, und deswegen kann man es so schön nehmen, als sehr schön gesehen, dass natürlich Agenturen, die sich Mühe geben, gute Inhalte zu publizieren und auch die Ressourcen haben dafür. Wie jetzt zum Beispiel, Stefan Weicher bei euch, ihr seid ja auch auf der Liste drin. Also man kann damit gute Agenturen finden. Punkt. Es sind aber auch genauso viele recht schlechte Agenturen drin, die wahrscheinlich einfach sagen, wir produzieren halt Content, weil wir keine Kunden haben, also schreiben wir halt viel Content, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Da ich glaube, so viel Gute wie Schlechte drin habe, ist es offensichtlich kein Kriterium, um Gut und Schlecht zu trennen.
Ja. Das müsst ihr irgendwie sagen. Nee, aber ich bin voll bei dir, Jens. Also du wie schon sagst, jede Dienstleister hat andere Spezialitäten, Spezialfähigkeiten und das muss einfach von beiden Seiten aus matchen. Man will ja gemeinsam erfolgreich sein. Und das, ich glaube halt, wie du schon sagst, das Kriterium eines Sichtbarkeitswertes als Qualitätskriterium für die Arbeit oder ob das zu mir passt, das ist das falsche Kriterium. Also ich bin natürlich, finde es schön, dass wir da drauf sind, aber das ist jetzt für mich, ich werde nicht jetzt kein Kriterium, um zu sagen, dass das ist jetzt, was uns gut ausmacht, sondern wir haben andere Qualitäten und das, was unsere Kunden an uns schätzen. Und darauf kommt es an. Und die Frage ist immer, was brauche ich denn überhaupt? Was habe ich denn, was kann ich denn überhaupt abrufen? Was habe ich denn überhaupt für einen Bedarf? Also okay, weil was auch wir schon festgestellt haben, ist halt, es muss halt von beiden Seiten aus matchen. Wir haben eine eigene Redaktion, wir haben SEOs, wir haben Entwickler. Und wenn wir den Kunden jetzt bei uns anfragt und wir ihm sagen, ja, hier, das kannst du alles bei uns haben, sagt er, ja, das ist schön, aber ich brauche eigentlich nur SEO, ich brauche eigentlich nur einen SEO, der vielleicht mal einen halben Tag im Monat sich mit uns beschäftigt, dann sagen wir jetzt ganz ehrlich, halber Tag, das ist viel zu wenig, weil so kommen wir nie, so wirst du nie erfolgreich sein. Also das Geld, was wir damit verdienen, bringt uns zwar auch nicht so viel, aber dich auch nicht weiter. Und dann wirst du nach einem Jahr sagen, hey, ganz ehrlich, die Zusammenarbeit war nicht so gut. Also es muss schon beides matchen. Und ich glaube, man muss erstmal sich überlegen, was brauche ich denn eigentlich? Was für eine Unterstützung brauche ich denn? Und dann sollte man auf die Suche gehen und dann auch die Kriterien für sich definieren. Also woran kann ich denn messen, dass das, was zu mir passt, auch da ist? Und das sollte, glaube ich, doch jeder erstmal für sich entscheiden. Und dann kann man auf die Suche gehen und da gibt's natürlich, klar, die klassische Ausschreibung oder man stellt halt in einem Kickoff-Termin einfach die ganz genaue Fragen oder man schickt ein paar Fragen an die Agentur und sagt, hey, wir würden mal ganz hören, wie seht ihr das Ganze eigentlich oder wie arbeitet ihr? Und dass man einfach einen Eindruck bekommt. Und dann kann man sich überlegen, okay, matcht das mit dem, was ich erwarte, das, was ich brauche? Kann ich das auch dann auch entsprechend auch abrufen? Kann ich dann auch die Sachen umsetzen? Weil was bringt mir jetzt eine Agentur zu haben, die mich unterstützt, wenn ich dann die Sachen, die Agentur empfiehlt, nicht umsetzen kann, weil mir vielleicht die Entwickler fehlen? Also es sollte wirklich für alle passen und das sollte man auf jeden Fall im Vorfeld definieren.
Was ich mal ganz cool fand, wir waren zu einem Pitch und da war auch ein Kollege aus der Branche, der war einfach der Advisor. Also der hat seinen Hut nicht in den Ring geworfen, sondern hat einfach gesagt, ihr habt keine Ahnung von dem, was ihr eigentlich ausschreibt, ich mache das und ihr kriegt von mir eine Einschätzung. Und natürlich, da ist auch ein gewisser Nasenfaktor trotzdem immer noch dabei. Aber die meisten wissen ja gar nicht, was sie überhaupt suchen. Allein, was du halt an Anforderungen zurückbekommst, das matcht halt nicht. Das ist ja wieder dieselbe Diskussion, was muss der SEO eigentlich können? Muss der programmieren können, APIs, muss der schreiben können, bla bla bla, PageSpeed, also wo hörst du überhaupt auf? Und vielleicht hilft es einfach, entweder jemanden Neutralen reinzunehmen, der halt Ahnung hat von der Branche oder halt einen Pitch-Advisor oder sonst irgendwas. Aber im Kern, ich würde halt immer gucken, wer spricht eigentlich auf Konferenzen, wer spricht vielleicht für Themen, die für mich auch irgendwie wichtig sind. Also sind das lokale Themen, ist es eher E-Commerce, wer ist da eigentlich aktiv? Und ja, Sichtbarkeit, deshalb machen wir SEO, das ist auch irgendwie wichtig, aber ich würde halt nicht eine Agentur auswählen deshalb oder ich gehe auch nicht zum Shop, weil er die höchste Sichtbarkeit für das Thema Möbel hat oder so, ja, sondern halt irgendwie, weil es mich insgesamt angesprochen hat, was da einfach feilgeboten wird.
Absolut, ich kann an der, wobei es schon eine spannende Frage, ich habe ja auch so Diskussionen immer, wir haben ja beim BVD mal viel diskutiert, ab wann fängt das eigentlich Sinn und was gibt es da im lustigen Preismodelle und wann, da gibt es ja auch Marktbegleiter, die dann so BVDW-Sitzungen finden oft, also vor Corona, bei irgendeinem BVDW-Mitglied statt. So, und da waren wir bei einem klassischen Marktbegleiter gewesen und in seinem Büro, der hat diese Aufroller gehabt und da stand dann so, jetzt SEO im Angebot, weißt du, jetzt buchen, kostet dann im Monat 537,48 Euro. Da hab ich gemeint, wie kommst du denn auf den Preis, sag mal? Was ist denn das? Was für ein Stundensatz liegt denn auch hinter diesem Preis? Das war nicht ganz das, aber es war irgendwas Beklopptes mit Kommazahlen noch hinten dran. Ich habe es nicht verstanden. Aber bei so etwas muss man ganz klar sagen, renn halt einfach weg. Weil wenn dir jemand von vornherein sagt, kaufe 500 irgendetwas, dann weiß der weder, wer ich bin, noch was ich brauche. Also das macht nie Sinn. Also so Paket, keinen Sinn. Wenn jemand sagt, du, es gibt bei mir ein Erstaudit zum Preis X, das kann man noch machen, weil dann weiß man, ich mache nur ein Audit und der wird wahrscheinlich, was ich was, wenn du sagst, geht's ja los von 1.500, 5.000, was ich weiß, keine Ahnung, der sagt bei 1.5, da wird er einen Tag lang über mich nachdenken, dann weiß ich ungefähr, was zurückkommt. Bei 5 wird er wahrscheinlich eher 4 bis 5 Tage drüber nachdenken, das wird in sich Timeboxed sein. Wenn er halbwegs erfahren ist, wird auch das Audit jedes Mal ein bisschen anders aussehen. Bei dem einen sagt er, huch, da ist technisch alles kaputt, da kann ich meinen ganzen Tag drin versauen. Da sagt der andere, sagt, oh, das ist ein Blog mit 40 Seiten, WordPress, da brauche ich mir die Technik nicht groß anzuschauen. Da schaue ich mir halt mal die Top-Artikel an und mache mir dazu ein paar Gedanken. Und da kommt auch was Wertvolles raus. Also man muss nicht gleich mit Riesenbeträgen reinhüpfen. Aber so dieses, oder auch im Lokalen, da kommst du auch mit relativ kleinen Beträgen relativ weit. Nur da muss man halt aufpassen, wenn jemand sagt, okay, der verkauft ständig Pakete von so, also man kann theoretisch mit 2 Stunden Arbeit im Monat eine lokale Seite irgendwie vorwärts bekommen. Aber dann würde ich sagen, mach lieber 2.000 einmal, weil dann hast du das Gleiche eben sofort, also von dem Thema. Aber wenn sich jemand so etwas als verkauft als Agentur und sagt 200 und jetzt muss man nur mal ganz kurz nachdenken oder 500 Euro Pakete. So ein Mitarbeiter, der irgendwie ein Gehalt, wenn man sagt ja, so ein Mitarbeiter muss so 3,5 bis das Vierfache seines Gehalts irgendwie an Umsatz reinbringen, sonst rechnet sich das Ganze, also so als ganz triviale Faustformel. Dann hat der bei so 500 Euro, hat der ruckzuck 30 Kunden. Entweder ist der Borderline oder kann ich nicht beraten. Weil ich kann mich nicht in 30, 40 Businessmodelle reindenken und verstehen. Das ist schlichterdings geistig nicht möglich. Ich könnte es nicht. Und wenn da noch ein armer Junior sitzt, erst recht nicht. Und das ist nicht machbar. Und da muss man da auch immer bei diesem Thema hinten ran. Ansonsten fand ich eure Sachen alle richtig, die ihr gesagt habt, das ist aber ab einer gewissen Größe relevant. Also jetzt so ein KMU, der jetzt, also KMU kann ja auch sehr groß sein, ist ja ein Riesenfeld, aber wenn du jetzt irgendwie so eine 15, 20 Mann-Bude bist, dann kannst du dir nicht noch einen Advisor einstellen, um einen Pitch zu machen. Wenn ich jetzt irgendwie signifikante Beträge ausschreiben würde, würde ich es auf jeden Fall genau so machen. Weil das Risiko da falsch zu setzen ist immer gegeben. Aber ansonsten würde ich halt einfach immer 2-3 Leute, und wenn es sagt, ich telefoniere mit denen mal und gucke, ob das harmonisch klappt, und können die mir dann vielleicht auch sagen, bei welchem Betreuer ich hänge, und kann ich mit denen auch noch mal kurz schwätzen. Das sind so die ganz einfachen Sachen, die kriegt jeder hin und die kosten nicht wahnsinnig viel Geld. Weil wichtig ist ja, wir sind beratend, wir sind ja Leute, ihr gebt uns Geld, damit wir euch Arbeit bringen. Das muss jedem klar sein. Also man kommt ja selten auf die Technik drauf. Okay, ihr habt Entwickler, wissen was anderes, aber bei vielen Kunden kommt man da nicht hin. Wir können redaktionell was schreiben, aber trotzdem müsst ihr vorher die Themen abnehmen. Also wir bringen Arbeit mit. Wir können ja nur mit dem Kunden zusammen irgendetwas hinkriegen. Und da ist das, kann ich mit den Leuten, eine ganz entscheidend wichtige Frage. Finde ich. Also das ist viel wichtiger als, ist der jetzt 50 Euro in der Stunde billiger oder nicht?
Hat das sagt am Ende auch nichts, ja. Also es wird halt Sachen geben, ihr habt die ganzen APIs, das macht ihr halt in 4 Stunden fertig. So, Stefan und ich, wir müssten halt jetzt erstmal uns jemanden suchen, der das macht. Ja, Stefan ist sowieso mit Atomkraftwerken die ganze Zeit beschäftigt. Er hat da gar nicht die Kapazitäten. Ja, und von daher, der Stundensatz ist es halt nachher nicht, sondern es ist halt vor allem, wie sehr klickt es, wie sehr hat die Person auch ein Gefühl dafür, wer ich eigentlich bin und in welche Richtung ich mich halt auch weiterentwickle, und ich kann dir überhaupt mit mir sprechen. Also es gibt ja viele Leute, die sind extrem fachlich gut, die können aber halt niemanden, der nicht aus der Branche ist, erklären, was sie eigentlich machen und warum jetzt der Kunde was machen muss. Ja, und das ist halt einfach, das kannst du halt nicht mit 0 oder 1 oder mit Sichtbarkeitsindex nachher halt ausdrücken.
Exakt. Exakt, das ist es so. So, damit habt ihr noch eine kleine Pitch-Beratung bekommen, also wie man eine Dienstleisterauswahl aufsetzt. Ich glaube, damit sind wir auch durch. Danke, wir haben 2:30 rumbekommen, war fantastisch. Finde ich super.
Respekt an diejenigen, die es bis jetzt hierhin hören. Und es kommen ja wahrscheinlich noch 5 Minuten.
Ja, genau, weil wir noch ein paar, Job-Offers haben. Und zwar ist das hier wirklich eine schöne Liste, muss ich ganz ehrlich sagen, von netten Unternehmen, die gerade Leute suchen. Und zum Ersten fange ich da mal an, das ist jetzt eine Reihenfolge, wie sie reingekommen sind, da ist keine Wertung drin, von den geschätzten Kollegen aus Hamburg, und zwar die Wingman. Ich schätze sie wirklich sehr, kann sie wirklich sehr empfehlen. Und die suchen sowohl SEO-Consultant als auch Junior-SEO-Consultant, aber auch Seniorisch kann sich gerne bewegen. Also die suchen dringend Leute, Team ist super, machen eine Menge Spaß. Wir sind im sehr engen Austausch miteinander und kann ich wirklich dringend empfehlen. Also wenn ihr irgendwo in Hamburg seid oder Regen liebt und nach Hamburg ziehen wollt, go for it. Dann die Kollegen von Pow Wow in Köln. Also wenn ihr irgendwie auf Karneval seid, ist Köln ja eure Stadt dann eher. Pow Wow, wenn man es nicht kennt, die machen so Sachen wie Sparhandy und ähnliches. Die suchen einen Head of SEO. Das ist jetzt natürlich Head of SEO, man sollte schon was können, die sind nicht doof. Ich kenne die Kollegen von Spahn, die jetzt auch schon länger, die waren ja, du warst auch mal bei dem Essen dabei, oder? Wo wir da in Köln nach der SEO-Day mit denen, was wir uns mal eingeladen hatten, da zum Steak essen.
Meinst du mich?
Ja, ich zeige auf euch beide.
Ja, ich glaube schon, ja.
Das ist schon lange her. Also die damals noch, ja.
Genau, aber die wissen schon, was die tun. Also die sind nicht doof. Das sollte man jetzt wirklich nicht denken. Ich habe schon mal SEO gelesen und könnte da hingehen. Das macht keinen Sinn. So, dann ein werter Kollege aus München, und Stefan schätzt ihn auch sehr, der gute Julia Zicki von der SEOkratie. Genau, hat auch ein schönes Buch geschrieben, SEO für Dummies. Solltet ihr also vorher lesen, bevor man sich da bewirbt. Sucht auch dringend SEOs. Ich habe mir gleich so eine Jobübersichtsseite geschickt. Also er scheint da dringend einen Bedarf zu haben. Kann man auch sehr empfehlen. Und ich bringe da schon wieder nach Hamburg. Ihr seht, das geht jetzt nicht runter. Und zwar die Kollegen von der Zeitverlagsgruppe suchen einen Audience Manager, technische SEO und Datenanalyse. Zeit, Totholz, also aber die haben, im SEO sind die aber trotzdem super aufgestellt, weil Zeit rankt recht gut. Ich lese sie wirklich sehr gerne. Auch das an der Geschichte. Und Stefan, du suchst selber auch Leute, also ihr, das kannst du am besten gerade selber erzählen, was man bei euch Schönes, Tolles machen kann.
Ja, genau. Wir suchen in München, Stuttgart und auch Berlin suchen wir Leute. Die Stellenanzeige ist, glaube ich, jetzt nur für München, aber im Grunde suchen wir in den 3 Standorten. Genau. Was erwartet man denn bei uns? Wir sind über 30 SEOs. Wir lieben das, was wir tun. Ich sage immer, es ist SEO, macht man, muss in der DNA verankert sein, und das ist auf jeden Fall, was wir auch alle haben. Wir betreuen halt sowohl nationale wie internationale Kunden, haben einen geilen Spirit und ja, bauen unsere eigenen SEO-Tools, machen ganz viel auch mit Daten, haben auch eigene Entwickler, die uns auch mal ein paar Sachen bauen, also und haben ganz, ganz viel Spaß und ja, wir haben tolle, tolle, große Kunden und ja, wer unsere Webseite mal besucht, vivae.com, kann ja auch mal sich ein bisschen die Referenzen anschauen, was wir da so für Leute im Portfolio haben. Macht auf jeden Fall super Spaß und ich freue mich über jeden neuen Kollegen, ja, von dem ich noch viel lernen kann.
Genau, die war früher mal One Advertising, muss man dazu sagen.
Vielleicht ja, genau. Namen ja noch,
die auf der SMX mit diesem dicken Porsche immer rumstand.
Ja, genau.
Aber ein cooles Team mag ich auch sehr. Also muss man auch, auch mit ein paar Wo, also hier Gründer damals, ist jetzt von Dings, hat man ja lange bei BVDB zusammengesessen. Echt cooler Typ.
Vielleicht noch ganz kurz zu ergänzen, ja, wir haben auch so tolle Kollegen wie den Ralf Binkert, den kennt vielleicht der eine oder andere, und da auch den Markus Walter, die sind auch bei uns, also ja, coole Truppe und natürlich ganz viele tolle Kollegen.
Ja, du und Markus, ihr seid ja so irgendwie gebaut und entweder geht der eine zum anderen oder der andere zum einen, das finde ich
ja,
sehr also, süß.
Ja, wir waren ja bei der 1:1 zusammen, ich wäre fast der Nachfolger bei ProSieben geworden und ja, der Ralf Binkert war bei mir bei Microsoft, also so gesehen kennen wir uns schon sehr, sehr lange und ja, wir wissen einfach, was der eine gut kann und wo wir uns unterstützen können, also das ist auch dieser Team-Spirit ist auf jeden Fall sehr stark vorhanden, also das färbt sich natürlich auch, das sieht man auch im ganzen Team natürlich bei allen Kollegen.
Sehr cool, sehr cool. Ja, dann sind wir durch. Dann würde ich sagen, danke für euch, für die wirklich angenehmen 2,5 Stunden. Ich glaube, da hat man jetzt einiges, hoffe ich doch mal, was ihr mitnehmen könnt. An die Hörer, bitte denkt dran, bewertet uns irgendwie bei Apple. Das freut uns sehr. Also hier diesen iTunes-Dings da, Bumster. Ich habe leider kein iPhone, aber ich freue mich trotzdem, wenn ihr es macht. Oder sonst irgendwo, wo ihr uns hört, folgt uns auf Facebook. Ihr könnt natürlich auch DWI auf Facebook folgen und Stefan folgen und dem anderen Stefan folgen. Vor allem, wenn er seine Tools raushaut. Wir sind ja schon sehr gespannt, was er da vorhin noch im Vorgespräch erzählt hat. Und da gibt es einiges Neues. Könnt natürlich uns auch auf GetTraction folgen. Freuen wir uns immer sehr, wenn man da so ein bisschen Feedback gibt. Und schreibt uns natürlich irgendwie auf allen Kanälen. Ich weiß, die Kommentare im Blog, weil man es ja irgendwie hört, da hat man es noch nicht so, aber könnt uns auch auf Facebook anhauen oder E-Mail schreiben. Da freuen wir uns immer gerne. Wenn ihr selber Leute sucht, schreibt uns an jens.faultrad@getfetchen.de. Dann nehme ich das mit hier in die Show auf. So, das war's dann jetzt auch. Und wünsche euch allen ein erfolgreiches, Corona-freies Jahr 2021.
Ciao, vielen Dank für eure Zeit.
Danke, ciao.
Das war sie, die aktuelle Ausgabe des SEO-Haus. Wir bedanken uns bei euch für die geteilte Aufmerksamkeit und hoffen, die Show hat euch gefallen. Kommentiert in unserem Blog, wir freuen uns über jede Art von Kommentare oder auf unserer Facebook-Seite. Wir beantworten alle Kommentare möglichst zeitnah und vergesst nicht, uns auf iTunes zu bewerten, weil ihr wisst, iTunes ist das Gold des Podcasts. Dementsprechend bitten wir um viele, viele reichliche 5-Sterne-Bewertungen, am besten mit coolen Kommentaren. Danke dafür. Dann hören wir uns in 2 bis 4 Wochen wieder und wir freuen uns, wenn ihr dann wieder einschaltet bei dem SEO-Haus, SEO von uns für euch. Und jetzt rank well.